geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn. Präsentiert von fredcarpet.com.
Hallo, liebe Genre-Freundinnen und Genre-Freunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Genre geschehen. Folge Nummer, lieber Tino Hahn, hilf mir mal kurz aus.
Ja, das ist ja eine ganz fiese Nummer jetzt gerade gewesen. Woher soll ich denn das wissen?
Ich mach den Whistleblower von rechts. Fünf.
Ja. Weil André Nummer nämlich fünf. In seiner tollen Zuarbeit mit dem Redaktionsplan die Datei 5 genannt hat.
Ja, siehst du, so einfach kann es gehen. Ja.
Dieser Tino Hahn ist wirklich ein Fuchs.
Genau, und damit hätten wir schon beide Herren hier an meiner Seite vorgestellt. Tino Hahn, hallo.
Hi.
Und André Hecker, hallo.
Moin, moin.
Mein Name ist Daniel Schröckert, ihr hört Genre geschehen und das ist unser heutiges Programm. Italo-Horror ist im Doppelpack auf Netflix gelandet. Deswegen reden wir heute über Lamberto Bavas Dämonen 1 und Dämonen 2. Darüber hinaus geht es um das Psychodrama Pelikanblut von Regisseurin Katrin Gebbe. Es geht um die okkulte Horrorkomödie Satanic Panic. Es geht um die High-Horror-Mogelpackung From the Depths. Und um einen, ja, fast vergessenen Anime-Klassiker namens Robotic Angel. Viel Spaß! So, willkommen zurück und ja, willkommen zu einer, wie soll ich sagen, zu einer Panne, die man heutzutage nicht selten erlebt, oder? Das sind jetzt schon ein paar Filme gewesen, die ihren Weg in die Streaming-Dienste gefunden haben und die dann plötzlich in der Version erschienen sind, die wir vorher ja immer nur über rare Importe bekommen haben. Wenn ich mich jetzt.
Weiß nicht mal, ob das irgendwie eine Panne ist oder es einfach nur scheißegal ist.
Ja, weiß ich nicht. Oder Unachtsamkeit? Wollen wir es vielleicht
ja,
so sagen?
Ja, Unachtsamkeit, ja. Ich glaube.
Ja. Also soweit, was ich aus meinen Quellen weiß, war es halt wirklich quasi eine. Naja, doch, Unachtsamkeit passt eigentlich ganz gut. Es war Unachtsamkeit in dem Sinne, dass ein Land etwas angeschoben hat und nicht an Gegebenheiten im anderen Land gedacht hat.
Genau. Quasi so, ja. Und das hat tatsächlich mich jetzt erstmals zu so einer Überlegung gebracht. Ja, das muss doch schon eigentlich. Ja, nee, ich weiß, oder es kann eigentlich nur so sein, dass es schon ein paar Mal vorgekommen ist hierzulande. Und das muss doch in, weil ich so vielen anderen Ländern dann auch noch Thema sein. Und der Grund dafür, kommen wir gleich mal drauf zu sprechen, sind zwei Filme, die heißen.
Mehr Foreshadowing als bei Midsommar hier.
Ja, der Grund dafür sind zwei Filme namens Demons und Dämoni. Hierzulande erschienen als Dämonen 1 und Dämonen 2. Zwei Filme inszeniert von Lamberto Bava, dem, ich glaube, Sohn von Mario Bava. Um die Handlung mal kurz zu erklären von diesen beiden Filmen. In dem einen Film geht es darum, dass eine Gruppe von Menschen ins Kino geht, um sich einen Horrorfilm anzuschauen. Und eine der Besucherinnen verletzt sich an einer silbernen Maske und muss dann feststellen, dass das, was auf der Leinwand passiert, ihr selbst auch widerfährt. Sie verwandelt sich nämlich in eine, ja, groteske Fratze, in einen Dämon und infiziert so gesehen alle anderen Menschen im Kino, während ein kleiner Rest an Überlebenden versuchen muss, sich zu, ja, retten. Und jetzt kommt das Problematische. In dem anderen Film, der ein Jahr später gedreht worden ist, passiert das Gleiche in einem Hochhaus. Da geht es nur darum, dass eine junge Dame, die Geburtstag hat, die hat keinen Bock auf ihre eigene Party, die verzieht sich in ein Nebenzimmer und glotzt sich einen Horrorfilm im Fernsehen an. Und einer der Dämonen in diesem Film springt quasi von der Glotze oder der Mattscheibe runter und in sie rein. Und sie ist dann halt ebenso eine Dämonin, die alle anderen in dem Haus infiziert und ein paar Überlebende oder letztlich Verbliebene müssen sich halt versuchen, gegen den Rest dieser Dämonen zu wehren. Das Problem an diesen beiden Filmen ist, die Reihenfolge wurde vertauscht. Der Film, der eigentlich zuerst da war, wird hierzulande in Deutschland als Dämonen 2 verkauft. Mhm. Und der Film, der danach folgte, wird hierzulande als, ja, Dämonen oder Dämonen 1 betitelt. Und das hat schon immer zu einer gewissen Verwirrung geführt. Zumindest bei mir damals als junger Horrorfan, der diese beiden Filme mal irgendwann in seine Finger gekriegt hat und sichtlich heiß drauf war, weil man so viel schon von gehört hatte. Ich weiß nicht, wie es bei euch war.
Ja.
Wann seid ihr zum ersten Mal mit dem in Berührung gekommen?
Ja, auch bei mir halt so im Ende der 90er irgendwann. Auch so im jungen Splatter-Fieber natürlich. Auch ein Titel, der damals nicht fehlen durfte neben den anderen Bekannten. Und genau, ist ja wirklich ein alter VHS-Fehler quasi damals gewesen. Und der wurde halt nie korrigiert. Also selbst auf allen anderen DVD-Fassungen später hat man das einfach so beibehalten. Also beziehungsweise, also er gilt ja auch einfach, selbst bei Wikipedia und so, das ist alles vertauscht. Also offiziell ist es einfach genau umgedreht. Ja, der zweite ist der erste und umgekehrt. Das wurde nie der Anspruch sich genommen, sich das mal zu korrigieren. Von daher muss man da immer ein bisschen aufpassen. Ja.
Ja, und ich glaube, meine, oder so wie ich es verstanden habe, heißt der zweite so, also wird der zweite wie der erste behandelt, weil er halt in Deutschland im Kino lief und man natürlich nicht mit dem zweiten Teil im Kino starten kann, sondern einfach sagen muss, hier kommt Dämonen und nicht Dämonen 2. Also das ist, glaube ich, meine Wahrnehmung, warum das in Deutschland so verwirrend bezeichnet wird.
Ja, der zweite Teil, also nee, der erste Film, wie soll man das auseinanderklappen? Also, der Kinofilm und der Hochhausfilm. Ja. Ich glaube, wir können es am einfachsten so sagen. Der Kinofilm.
Aber der Kinofilm kam ja nicht im Kino.
Der Kinofilm ist kein Kinofilm, sondern der Hochhausfilm ist ein Kinofilm. Okay, ja. Jetzt haben wir es komplett.
Der Kinofilm kam nur hierzulande auf VHS raus und der Hochhausfilm wurde dann tatsächlich ins Kino gebracht. Deswegen hat er auch deutlich mehr Budget zur Verfügung gehabt.
Deswegen hat das Hochhaus auch 10 Stockwerke.
Das Kino nur 2.
Ja.
So.
Ja, ich muss sagen, das war für mich wieder einer dieser Titel, die ich damals, ich habe glaube ich schon mal davon erzählt, durch diese beiden VHS-Kassetten The Art of Horror 1 und 2 kennengelernt hatte oder von dem ich da erstmals ein bisschen was mitbekommen hatte. Das war so eine Art Werbevideo für eine Videothek in Venlo in Holland. Zu der sind wir dann immer hingefahren und haben uns dort dann die Sachen gekauft, weil damals konnte man sie dort eben kriegen. Und ja, der Film war auch einer der halt immer zu den ganz matschigen und harten gezählt wurde. Aber jetzt nie so den gleichen Ruf genoss, wie zum Beispiel eben auch ein Tanz der Teufel oder ich muss auch sagen, so ein Muttertag zum Beispiel, der wurde bei uns im Umfeld heißer gehandelt als Demons oder Dämoni.
Aber auch nachdem man ihn gesehen hatte, weil Muttertag ist bei mir auch immer so rumschwadroniert, aber dann hat man ihn irgendwann gesehen und es nicht so ganz nachvollziehen können.
Das war bei mir ebenso. Dass da der Hype oder der Ruf einfach viel, viel größer war und viel aufgeblasener war, als der Film letztendlich irgendwie halten konnte. Aber das war so einer der, ich glaube, das war anhand eines Cinema-Artikels, der sich mit sehr vielen indizierten, verbotenen und sonst irgendwelchen Filmen und auch mit dem Prozedere, was dazu führt, auseinandergesetzt hat. Und das war für mich damals, ja, geil, das war für mich ein Leitfaden.
Ja.
Also der Artikel, der vielleicht eigentlich aufklären und abschrecken sollte, das war für mich einfach nur ein Grund, sich nach all diesen Filmen umzuschauen. Das ist genauso damals hier wie diese Aufklärungsdoku hier Mama, Papa, Zombie
Ja.
Also das waren halt einfach diese Sachen, ja, an denen hat man sich orientiert. Und dann halt Art of Horror, das war für mich halt auch eine Bibel.
Ja, ich konnte mich immer nur an den Anzeigen in der Movistar orientieren.
Ja, und die auch. Die Movistar war auch wirklich eine großartige Zeitung, zumindest in ihren Anfangstagen. Die hatten nämlich auch, sage ich mal, sehr viel eben von diesem Holland-Repertoire immer abgebildet oder beworben.
Ja, da war auch immer, du hast ein Bild gesehen, dann stand da ein so eine, die Zukunft des Splatter-Kinos und dann hat man gesagt, hier sind 80 Mark. Sofort unbesehen gekauft, seitdem außer bei Aktienempfehlungen in irgendwelchen dubiosen WhatsApp-Gruppen nie wieder so leichtgläubig Geld investiert. Aber da hat man sich echt den allergrößten Rotz gekauft.
Ja. Und apropos kaufen, das hat jetzt halt auch Netflix die Tage lang gemacht. Die haben ja mehrere Pakete aus allen möglichen Ländern gekauft, wenn ich es richtig verstanden habe, um halt eben diese Quote an landeseigenen Produktionen zu erfüllen oder eben halt auch eine internationale Quote zu erfüllen. Und ich glaube, nachdem Frankreich dran war, ist jetzt halt Italien dran gewesen. Ja. Und zu diesem Paket gehörten halt auch die beiden Dämonenfilme.
Ja, es ist dann so eine ganze Zeit, sind schwedische, norwegische Filme in Massen aufgeploppt, weil ich habe diese What's on Flix-App, die jeden Tag zeigt, was neu da ist. Und dann kriegt man immer mittags um 12 eine Einblendung auf dem Phone. Ja, es sind wieder 78 neue Filme auf Netflix und dann scrollt man so durch und dann sind es so 50 schwedische Filme zwischen 55 bis 70. Also ja, Drehjahr 75 bis 70 und ich habe 2, 3 da mal mir angeschaut, war auch alles gut. Also wirkt schon so, als ob sie nicht den allergrößten Trash kaufen, einfach um so eine Quote zu erfüllen, sondern als ob sie schon halbwegs kuratiert vorgehen, um auch so ein bisschen diesem Vorwurf zu entkräften, dass alles auf Netflix nach 2010 entstanden ist.
Das ist dieser Schwarz-Weiß-Film mit dem Paar, das ans Meer fährt.
Ja,
unter anderem. Zum Beispiel, der dazugehört. Ja. Ja, genau. Den habe ich mir auf deine Review hin angesehen. Mhm. Wie heißt der nochmal?
Also, ein Kind zu töten. Nee, oder ein Kind zu töten.
Ja, stimmt. Da war ich auch überrascht. Da, ja, wirklich, ich glaube, das ist so ein bisschen, um dem Vorwurf entgegenzuhalten, dass man sich nur noch auf neue, eigentlich B-Filmware irgendwie beschränkt. Und finde ich gut.
Mhm. Ja.
Aber kommt meiner Ansicht nach ein bisschen spät. Aber ich muss jetzt sagen, okay, wenn jetzt ein Ergebnis davon ist, dass man halt solche Filme wie Dämon 1 und 2 plötzlich dann auch im Programm wiederfindet, das, ja,
ja, und da
steigt bei mir im Ansehen, ja, würde ich sagen, ja, weil bisher fand ich das immer nur bei Amazon gegeben, dass man halt so schöne alte Filme auch mal findet.
Und auch da die Auffindbarkeit wird, glaube ich, ein riesengroßes Problem sein. Denn niemand wird ja auf die Idee kommen, ach, bestimmt sind ein paar wertvolle schwedische Filme aus den 70ern auch irgendwo auf Netflix. Also das ist natürlich auch eine Aufgabe, nicht nur von uns im Podcast, sondern generell von allen Filminteressierten, halt mehr so eine Perlentaucher-Funktion zu übernehmen. Oder wie wir uns ja selber nennen, so Trüffelschwein-Funktion. Weil dass die Dämoni-Filme da aufgetaucht sind, das hat ja ein bisschen Wellen geschlagen, aber in 2 Wochen weiß auch wieder niemand mehr, dass die wirklich da existieren. Und ich glaube auch nicht, dass die unter den Horrorvorschlägen oder so auftauchen werden.
Hoffen wir es. Ich meine, es liegt ja immer so ein bisschen an der eigenen Watchlist. Mhm. Oder hängt ja immer so ein bisschen an der eigenen Watchlist ab, wie man die zusammenstellt. Das ist halt die kurative Aufgabe, die man halt schon selbst leisten muss. Mhm. Aber ja, du kriegst die Sachen nur angezeigt, wenn du halt auch aus dem entsprechenden Land, aus dem entsprechenden Jahr oder was weiß ich, aus der entsprechenden Zeit und keine Ahnung, aus dem entsprechenden Genre die Sachen irgendwie auf die Liste packst. Ich habe mir auch so viele, sag ich mal jetzt, indische Filme auf die Liste gepackt, weil sonst hätte ich sowas wie Sahu, also ohne dich hätte ich davon nicht gewusst.
Ja, und da sind ja ganz viele Sachen versteckt. Und ich bin auch gestern bei Amazon Prime durchs Programm gegangen. Und solange mir als Western-Film-Tipp Jagd auf Roter Oktober empfohlen wird, solange braucht man sich auf die Algorithmen halt auch nicht verlassen. Und das habe ich mir jetzt nicht mal ausgedacht. Ich kann es dann auch gerne, ich schicke es an André, dann haben wir es auch auf Twitter. Solange sowas noch passiert, da ist ja halt nichts zu machen. Also JFK, Jagd auf Roter Oktober sind so die Western-Film-Empfehlungen auf Amazon Prime aktuell. Also solange braucht es noch Podcasts wie unseren, fürchte ich.
Ja, ich glaube halt in diesen ganzen Bergen an Filmen, die hinzugefügt werden, das ist wahrscheinlich wirklich gerade, wie gesagt, diese schwedischen, wahrscheinlich fliegt die Hälfte davon wieder bei Netflix raus, bevor es überhaupt jemand geguckt hat. Also das ist halt wirklich so, ja.
Ja, und rausfliegen ist das Stichwort. Dämonen 2 oder Dämoni ist dann halt auch schon direkt rausgeflogen, denn wir haben festgestellt, oder man hatte festgestellt, dass es sich bei dieser Version um eine Version handelt, die halt hierzulande nicht erlaubt ist.
Ja. Aus Qualitätsgründen, eben, weil sie halt oder?
Nee, sie ist tatsächlich aufgrund der Brutalität hierzulande nicht erlaubt und immer noch auf dem Index.
Es ist sogar immer noch einer eben der legendären 131er.
Ja, genau. Und ja, diesen Fehler hat man jetzt bereits korrigiert, aber dieser Fehler, also das fand ich schon einen interessanten Ansatz, wenn man dann halt irgendwie feststellt, dass, ich weiß nicht, vielleicht war es ja Netflix Italien, die gesagt haben, pass auf, hier ist unser Portfolio.
Ich kann ja kurz erzählen, ich habe ja die Insights bekommen.
Ah, ja.
Netflix Italien hat quasi eingekauft und hat das halt dann gepusht, genau aus den kuratierten Gründen, die wir gerade benannt haben. Ne? Das ist gerade quasi Italienwoche, so quasi wie bei früher bei McDonald's, irgendwie gab es wie Mario-Woche und jetzt ist Italienwoche bei Netflix. Da wird halt quasi fleißig aus diesem spezifischen Land, aus einer spezifischen Zeit kuratiert rausgehauen. Und es war halt ein Deal, der für ganz Europa gemacht wurde. Also ganz Europa hat dieses Italien-Paket eben ausgespielt bekommen, per Knopfdruck, roter Button gedrückt, raus damit. Und ja, es wurde halt einfach übersehen, sich vorher kurz zu informieren, da ja die Jugendschutzgesetze, wie sie in Deutschland vorherrschen für Medien, längst nicht so scharf sind eben in allen Ländern. Ich meine, wir gucken nach Österreich, da gibt es gar kein FSK. So, und deswegen hat man einfach vergessen, vorher zu checken, ist da ein Film dabei, der in Deutschland vielleicht eben eventuell auf dem Index steht, hat man einfach vergessen. War, wie gesagt, ein Flüchtigkeitsfehler. Und ja, das ist dann quasi erst jetzt eben, als dann natürlich das Internet darauf aufmerksam wurde. Ich glaube, der Moviepilot und Co. hat es auch dann zuerst gelesen. Ne? Hier die neuen Dinge auf Netflix, Demons und Co. Ich so, oha. Und ja, recht schnell wurde dann eben dann im Netz natürlich auch laut, dass es sich dabei eben wohl um die Uncut-Version, also die ungekürzte Fassung handelt, was eben, ja, so in Deutschland nicht erlaubt ist. Und das hat Netflix dann wohl dann doch auch dann schnell mitbekommen, denn innerhalb von, es waren jetzt glaube ich 2,5 Tage ungefähr, ist dann der Dämoni von 85 eben auch schon wieder rausgesegelt. Also es war wirklich ein Deal, der dann eben gemacht wurde mit ganz Europa, aber es wurde eben nicht länderspezifisch vorher nochmal abgecheckt. Ist das alles auch in unserem Land rechtens.
Aber war das eine deutsche Sprachfassung oder war das die italienische?
Nein, beide Teile sind nur oder waren nur, okay. Also der zweite, also Dämoni 2, der 86er, der ist ja jetzt auch noch drin.
Wo spielt der?
O-Ton. Hamburg. Okay. Der ist ja auch noch drin, genau, ja. Aber eben genau, O-Ton, italienische Sprachfassung und dann mit 10 verschiedenen Subtitles wählbar eben. Aber es ist die O-Ton-Fassung und aber was auch krass war, sie hatten die neuen 4K-Scans, weil die wurden mal neu gemastert, beide Filme. Ich habe auch die beiden, es gibt die von Arrow, dieses UK-Label, die sich eben auch Genre-Filmen widmen. Die haben die mal vor 2-3 Jahren nämlich neu aufgelegt in meinem 4K-Master. Die habe ich auch hier und es war genau das Master. Also es war auch komplett neu abgetastet, richtig gutes Bild von einem 4K-Scan, richtig hochwertig. Die haben sie auch, also sind die neuen Fassungen auch gewesen, was ich auch krass fand. Ja.
Das fand ich auch erstaunlich, weil ich muss sagen, die Abtastung fand ich insofern schön. Sie haben nämlich so ein bisschen die Matschigkeit und das Dreckige dieser italienischen Filme aus dieser Zeit, das haben sie eigentlich doch ganz gut retten können. Also das sah immer noch ekelhaft aus. Und nicht zu clean oder nicht zu, also es hat die Tricks nicht zu sehr entlarvt, weil gerade bei diesen 4K-Abtastungen, ne, ich muss jetzt nur irgendwie an Zurück in die Zukunft denken, da guckst du dann manchmal so auf den Hals von Christopher Lloyd oder irgendwie aufs Gesicht von Michael J. Fox oder anderen Darstellern und dann siehst du aber schon hier die Prosthetics und die Make-ups und keine Ahnung, die Schminkschichten.
Ja.
Und das ist dann irgendwie, finde ich immer ein bisschen unhilfreich, so, wenn so ein wirklich cleanes, crispes Bild, die irgendwie so ein bisschen auch die 80er-Jahre-Patina kaputt macht. Aber hier bei dem Dämon, muss ich sagen, sowohl der Hochhausfilm als auch der Kinofilm, das sieht immer noch schön ekelhaft aus oder das hat schon dieses typisch eigene, subschige, glitschige, italienische halt. Und trotzdem sieht es so schön aus, wie halt selten gesehen. Ja? Also wenn ich überlege, wie ich mich, also wenn ich an die Erinnerungen oder wenn ich die Erinnerungen hervorkrame an die VHS-Fassung, das ist schon ein merklicher Unterschied. Aber der Flair bleibt erhalten, das fand ich erstaunlich.
Ja, weil sie halt auch nicht zu sehr, also viele Filme drehen ja auch nochmal dann irgendwie an den Farbtönen oder korrigieren da Sachen nach und dann hast du teilweise, machst du eben aus so einem grobkörnigen alten Bild, machst du ja wirklich so ein Pastell. Und das wirkt dann meist so richtig unecht und einfach, ja, dann sieht's halt aus irgendwie optisch wie ein Film, der auch vor 3 Jahren entstanden sein könnte, aber kriegt dadurch, es verliert halt, wie gesagt, völlig den Kino-Flair eben. Und das haben die gut erhalten. Das ist auch die hohe Kunst dabei, finde ich, weil ich bin ja auch, ich mag total gerne UHDs, ich gucke gerne UHDs, ich finde es, wenn die es gut aufpolieren, finde ich super, aber ich bin auch die Fraktion, die sagt, nicht jeder alte Film braucht unbedingt eine 4K, weil es einfach vielen Filmen dann doch auch irgendwie seine, ja, die Filmigkeit oder wie man es nennen will, raubt so ein bisschen. Ja, also es gibt so ein paar Highlights, keine Ahnung, zum Beispiel Predator, der erste Predator auf UHD sieht super aus, es funktioniert auch.
da war die erste Blu-ray aber auch eine Katastrophe.
Das stimmt, ja, da war selbst die alte DVD sogar besser als die erste Blu-ray, aber den auf UHD, das haben sie gut hinbekommen, du merkst halt, wenn sich ein Studio auch Mühe dabei gibt und sich dabei auch Gedanken macht, wie man es restauriert, wie gesagt, was man nachbessert, wo man nachschärft, wo man vielleicht auch nicht nachschärft und lieber ein bisschen weniger macht, damit es im Endeffekt noch, dass der Film an sich erhalten bleibt. Aber es gibt auch genug schon Negativbeispiele, wo dann einfach wirklich, sag ich ja, die Riesendiskussion gab es ja schon bei den Herr der Ringe 4Ks, wo dann einfach wie so ein Filter einfach mal drüber gebügelt wird, wie so ein Instagram-Filter, einfach so einmal aktivieren, jo, passt. Und dass du gar nicht in die Szenen gehst und dir nochmal genau anguckst, wo macht's Sinn, wo macht's nicht Sinn, nachzuschärfen und so weiter, sondern du hast dann echt wie so ein Plastiklook drüber. Und das ist dann einfach dem Film nicht zuträglich so, ne? Aber ich finde auch hier bei den Demons-Filmen hat man sich das echt, hat man das gut gemacht, fand ich auch, ja.
Vor allem ist mir jetzt mal auch bewusst geworden, wie farblich, sag ich mal, bewusst und auch, sag ich mal, ja, akzentuiert diese Filme sind, ne? Also beziehungsweise der zweite Film. Der Hochhausfilm war für mich damals immer dunkel und grau. So. Und jetzt durch diese neue Fassung konnte ich das irgendwie, also der Hochhausfilm, konnte ich erstmals so auch schon nochmal realisieren, dass da ja wirklich, ne, also da hat ja Baba wahrscheinlich Argento als Produzenten irgendwie einen Gefallen tun wollen oder so, aber so diese ganze, also die ganze Akzentuierung von eben diesen Rot, Blau, Neontönen, das passt eigentlich fast gar nicht zum restlichen Setting. Mhm. Beim Kino fand ich das mit dem Rot immer schön hervorgehoben, mhm, so. Aber das war mir auch damals, ist mir das nicht so aufgefallen. Damals bin ich natürlich nach ganz anderen Kriterien an diesen Film rangegangen und habe auch ganz andere Sachen abgefeiert als jetzt. Aber das ist mir jetzt halt durch diese 4K-Version erstmal bewusst geworden, was da eigentlich schon, also was das Bar war, nicht ganz stumpf war, selbst beim zweiten Film nicht, der ja eigentlich jetzt, also der Hochhausfilm, der ja eigentlich jetzt doch der deutlich schlechtere ist. Ich hatte das immer anders in Erinnerung. Für mich war damals die Reihenfolge Hochhaus-Kino, weil es halt 1 und 2 waren. Und deswegen habe ich auch mit dem Hochhausfilm angefangen und fand den Hochhausfilm so gesehen immer irgendwie ein bisschen cooler, weil ich dachte, okay, wenn der Kinofilm jetzt danach kommt, dann machen sie einfach das Gleiche nochmal im Kino. Mhm. Und da fand ich es aber nicht so spannend, weil es da nicht so über mehrere Stockwerke geht. So, das fand ich bei dem Hochhausfilm halt einfach das Coole. Dass man immer so verschiedene Etagen sieht, die halt auf ihre Art und Weise versuchen, entweder vor den Dämonen zu flüchten oder eben halt, wie sie von den Dämonen fertig gemacht werden. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ich muss auch sagen, diese erste Transformation in einen Dämon, wenn du die als erstes siehst, noch bevor du den Kinofilm, also den Film, der im Kino gespielt hat, siehst, dann wirkt das immer noch beeindruckend so. Also das sieht schon, sag ich mal, gut aus, wenn da die Vorderzähne so rausgeschoben werden.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und deswegen hatte ich irgendwie immer so das Gefühl, ja, der Film, der im Kino spielt, das ist so ein bisschen der Abklatsch. So. Ja, okay, sie haben es halt nochmal gemacht. Aber war dann überrascht, dass das Ende so cool war von dem eigentlich ersten
das,
Film.
Das ist cool, das Ende, finde ich auch.
Ja, und hab mir nur gesagt, warum machen die das alles nochmal und schaffen es dann aber jetzt ein besseres Ende hinzukriegen? So. Ja. Bis ich dann halt echt irgendwann Jahre später gerafft habe, okay, hier in Deutschland wurde halt einfach die Reihenfolge vertauscht. Und dann plötzlich habe ich auch gerafft, warum der zweite Film deutlich präsenter in dieser Art of Horror ja Sammlung war. Weil da haben sie viel mehr Szenen aus dem genommen und weniger aus dem Hochhausfilm.
Ja.
Und ja, ich muss jetzt auch sagen, nachdem ich jetzt einfach schnell zugeschlagen hatte und mir direkt nochmal den Dämonen 2, also den ersten Film im Kino, angeschaut habe, das ist deutlich der bessere Film.
Ja, absolut. Geht mir auch so. Ich war früher, also als die Sachen noch auf VHS einfach so rumgereicht wurden, in dem, was man Jahre später dann als Bubble bezeichnet hat, standen ja auch teilweise gar nicht die richtigen Filmnamen drauf. Also Dawn of the Dead hieß halt Zombies im Kaufhaus und der Dämonenfilm hieß halt Dämonen im Hochhaus. Und allein deshalb war man schon irgendwie, hat man ja, im Teenie-Kopf dann irgendwie so eine Art Verwandtschaft zwischen den Filmen hergestellt, die natürlich durch gar nichts gegeben ist. Aber wie du auch gerade sagtest, mit den Stockwerken, war ja bei Dawn of the Dead hat das ja auch so ein bisschen so, dass sie quasi immer aus ihrem Versteck raus mussten, sich wieder irgendwelche Sachen suchen. Und in dem Hochhausfilm ja auch über diese verschiedenen Etagen, während man diese Metaebene, dass während einem Horrorfilm in einem Kino selber der Horror passiert, hat man damals gar nicht erblicken können. Aber nee, aus heutiger Sicht ist der im Kino natürlich ganz deutlich der bessere Film.
Wobei ich halt auch nochmal sagen möchte, ich fand jetzt auch wenn er sich kopiert, ne, also wenn sich Barber jetzt mit dem zweiten, mit dem Hochhausfilm ja wirklich echt 1:1 kopiert, ich meine, er lässt ja parallel nochmal ein paar Leute mit dem Auto durch die Gegend fahren, was überhaupt kein, ja, also eigentlich zu nichts führt, außer dass du halt ein paar Arschlöcher eingeführt hast, fand ich es wirklich, da war ein Shot, den fand ich toll, da gucken sie dieses Treppenhaus hoch und oder, ja, beziehungsweise da ist die Kamera ganz unten am Boden und blickt halt einmal so dieses Treppenhaus hoch und das für eine ziemlich lange Zeit und man sieht eigentlich nur dieses Treppenhaus und man fragt sich, was Baba uns jetzt da sagen oder zeigen und dann aber kommen die Dämonen, die gucken dann so über die Brüstung einmal rundrum mit ihren glühenden Augen so einmal runter und das ist ein toller Shot.
Ja.
Das ist wirklich ein toller Shot, wo ich gedacht habe, Alter, wenn der Rest deines Films auch so cool wäre,
er hätte sich ein Meisterwerk erschaffen. Muss ich auch sagen, die glühenden Augen finde ich immer noch creepy. Das ist irgendwie, so, wenn die da so im Halbdunkeln immer rumschlurfen teilweise, das ist schon echt gut gemacht immer noch. Also von der Stimmung her fand ich das immer noch sehr, sehr, hat auch, also es ist nicht nur Splatter, er hat auch so ein bisschen Spooky-Momente, muss man sagen, fand ich immer.
Ja, und ich meine, es ist natürlich, er hat schon einmal vorher diesen tollen, in dem Film im Kino gibt's ja diesen einen tollen Moment, wenn sie über diesen Flur gucken und dann kommen sie die Treppe hoch.
Ja, klar.
Das, was auch auf dem Plakat drauf ist. Genau. Ja, das ist halt ein geiles Bild.
Ja.
Wirklich, das ist ein geiles Bild. Das kannst du überall hinpacken und du weißt sofort, was los ist. So.
Ja.
Ja, also Horrorfilm-Fans, glaube ich, sind mit diesem Bild sofort abgeholt. Und das sieht halt einfach auch mit den Farben und so, und es sieht geil aus und diese glühenden Augen, super. Das macht er ja in dem Hochhausfilm nochmal, da rennen sie auch über so einen Flur an dem Fahrstuhl, glaube ich, entlang, an dem da die zwei anderen Leute drin hocken. Und da hat man doch schon gesagt, ja, okay, komm, du hast nichts Besseres zu tun, dann mach's halt nochmal. Aber diesen Shot im Treppenhaus, ja, der halt vorher durch so eine Stille noch eingeführt wird, den fand ich echt wirklich, wirklich klasse. Der ist einfach so viel besser als alles andere im Film. Hm.
Dafür der zweite, also der Hochhausfilm, noch ein paar kreative einfällt, dann eben, ich habe ja schon auf meiner Letterboxd kurz Kritik nochmal gesagt, so, der hat mich teilweise fast an so einem Gremlins-Film, wenn sie da anfangen noch mit irgendwie Dämonenhund, wo dann eben dem die Schnauze mutiert und die Schnauze kriegt doch mal eigene Augen und so, aber es wirkt dann teilweise fast schon so ein bisschen wie so eine kleine Persiflage, so ein bisschen verspielter einfach, ne? Der erste ist schon sehr gritty, finde ich, und jetzt der Hochhausfilm ist dann schon so ein bisschen verspielter, auch mit dem Dämonenkind dann, was die da in der Küche jagt, das hat das so ein paar Momente, wo du fast ein bisschen schmunzeln kannst, sogar hier und da. Der ist halt so ein bisschen, fast ein bisschen lockerer, kann man sagen.
Hm. Ja. Und als Hamburger wahrscheinlich genauso schlimm anzugucken, wie als Berliner den anderen Film.
Na, das Metropolkino, was man sieht, hat ja schon für Berlin eine krasse Bedeutung, aber alle Szenen sind halt komplett woanders gedreht worden. Also das Metropolkino hat da gar nicht mehr existiert als Kino. Wenn man das von innen sehen will, die unsichtbaren Krallen des Dr. Mabuse schauen, das hat auch drinnen gespielt. Und jetzt hatte ich auch noch ungefragt meinen kurzen Abriss über das Metropolkino, weil das für Berlin halt schon, also da war die Premiere des ersten Ufertonfilms, das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Leider gab es aber während der Premiere des ersten Ufertonfilms so gravierende technische Probleme, dass das Projekt Tonfilm erstmal wieder für mehrere Jahre auf Eis gelegt wurde, weil wo die Boxen so krass gebrummt und gekreischt haben müssen, dass die erste Vorführung abgebrochen werden musste. Und 5 Jahre später, ich war bis Schreck fertig gelacht, denn da gibt's jetzt nichts mehr zu lachen, war die Premiere von Im Westen nichts Neues. Und da gibt's ja diese Geschichte darüber, dass SA-Leute weiße Mäuse im Saal ausgelegt haben und Stinkbomben in den Saal geworfen haben, damit das Publikum die Vorführung verlässt. Und dann wurde der Film dann halt auch ein paar Tage, also eine Woche später, verboten. Und das war so eine der einzigen Möglichkeiten, wo man den Film sehen konnte. Ja, und 1942 Krass. Hat dann das Kino selbst auch mitbekommen, was passiert, wenn SA-Leute weiße Mäuse aussetzen. Da wurde es nämlich während des Zweiten Weltkriegs schwer beschädigt und zerbombt. Ein paar Jahre später wieder aufgebaut, war dann ein Theater. In den 70er Jahren war es dann eins der schönsten Pornokinos der Welt. Pornokino lief dann auch nicht mehr so gut. Und dann kam der nächste Tabubruch. Miley Cyrus hatte ihr erstes Deutschlandkonzert gegeben und seitdem immer wechselnde Besitzer, dann wurde es für 11 Millionen Mark in so einen Luxusclub umgebaut und das war auch die Zeit, in der ich nach Berlin gezogen bin und mir auch die ganze Zeit gedacht habe, für 11 Millionen da einen Luxusclub hinbauen, das funktioniert doch gar nicht und 5 Monate später waren sie auch insolvent. Also sehr runtergewirtschaftet, aber so von der Optik her echt ein toller Bau.
Aber bewegende Geschichte, plus jetzt halt, Bestandteil
plus Miley Cyrus.
Dämoni.
Ja. Nee, und das muss halt ein super Kino gewesen sein. Es hat ja 1911 schon aufgemacht, also für 1911 ein Kino. Und die Platzanweiserin müssen wohl auch immer Outfits angehabt haben, die zum jeweiligen Filmthema gepasst haben. Also wo Kino wirklich noch so als großes Ereignis inszeniert wurde. Ja. Also von 1911 bis 1939 eigentlich das bedeutendste Kino wahrscheinlich, also mindestens von Deutschland, wahrscheinlich auch von Europa.
Na, dann kann man ja nur hoffen, dass der Film entweder zumindest in einer geschnittenen Fassung nochmal auf Netflix erscheint. Oder ja, letztendlich dann auch hier vom Index genommen wird, weil im Vergleich zu heutigen Filmen oder Filmen, die heutzutage auch ab FSK 16 durchgehen, muss man sagen, da hinterlässt Dämoni jetzt auch nicht mehr wirklich Eindruck.
Ja. Ist sehr albern. Der zweite Teil, also bei uns der erste quasi, der Hochhausfilm, der war ja auch indiziert. Zwar nicht 131, aber indiziert, Liste A. Und der ist schon 2013 runtergenommen worden. Ja. Den haben sie da gibt's auch von 48 Entertainment Deutschland normal DVD und so, die ist auch ungekürzt. Also der ist schon vom Index runter, aber der zweite eben nicht. Und ich glaube auch, wie du sagst, den müsste sich einfach nur mal ein Label die letzten Jahren eh viel machen, so keine Ahnung, ein Nameless oder ein Koch Media. Glaube ich, wenn die sich immer annehmen würden, neu prüfen lassen, glaube ich auch. Der geht also als 18 auf jeden Fall durch, wenn nicht sogar 16, aber was da mittlerweile, also ein Evil Dead mittlerweile auch ab 16 ungeschnitten, also das kannst du bei Demons genauso machen. Also ich finde da die 131 Beschlagnahme ist inzwischen auch völlig überholt bei dem Film.
Aber jetzt erklär doch mal kurz für alle diejenigen, die es vielleicht überhaupt nicht wissen, was die 131 bedeutet.
Ja gut, 131 ist der Strafgesetzbuch eben wegen Gewaltverherrlichung. Wonach quasi alle Splatter-Filme der 80er, 90er eben seit VHS auf den Index gesetzt wurden. Also Evil Dead auch damals, Brain Dead, ja, bis heute. Dawn of the Dead hatten wir auch schon genannt, hier Zombies im Kaufhaus war auch drauf, mittlerweile runter. Also das war im Grunde der Part, der immer gesagt hat, wenn ihr Splatterfilm dreht, dann wandert ihr da drauf und dann dürft ihr in Deutschland nicht verkauft werden. Das ist 131. Und das wurde ja sogar nochmal erweitert. Der war ja erst, hieß es früher immer, wie Gewalt gegen Menschen wandert auf 131, damit sie dann irgendwann rechtfertigen konnten, dass sie auch Zombie-Filme draufsetzen können oder eben so wie hier Dämoni, haben sie es noch erweitert um Menschen und menschenähnliche Kreaturen.
Ja, weil nämlich irgendwann die Argumentation kam, es sind ja keine Menschen, genau, Menschen mehr, also kann man sie auch nicht unmenschlich behandeln.
Genau, und dann haben sie gesagt, ja, okay, dann ändern wir einfach das Strafgesetzbuch. Ja. Und dann ging es plötzlich doch, ja, genau. Also es gibt ja heute echt nur noch wenige Filme, die da drauf wandern, einfach weil da doch die FSK inzwischen natürlich völlig andere Einschätzungen oder andere Parameter hat als noch vor 30 Jahren. Und deswegen, also sowas wie Demons ist da völlig überholt drauf, muss man auch einfach mal ehrlich sagen.
Ja. Ich möchte hiermit anregen, dass wir einen Podcast machen, der ausschließlich um beschlagnahmte Filme geht und den nennen wir dann 131 Straßenbande.
Ja. Sehr gut.
Okay,
Sehr gut.
Bin dabei.
Ja.
Ich bin dabei.
Können wir auch als Kategorie einfach machen.
Ja.
Und solange man einfach am Anfang immer sagt, wir sind ein Informationsmedium, ist es auch alles völlig in Ordnung.
Aber es ist tatsächlich nicht der einzige Vorfall dieser Art, meiner Ansicht nach. Also gerade durch Amazon hatten wir schon den ein oder anderen Film in der jüngeren Vergangenheit, von dem wir auch nicht gedacht hätten, dass er jetzt plötzlich da über Amazon Prime einfach so erhältlich ist. Zum Beispiel Cat in the Brain von Lucio Fulci. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass auch noch dieser Ilsa-Film in Sibirien, Tigress of Siberia, oder wie er heißt, dass der auch in dieser Fassung nicht erlaubt ist.
Hier ist ungekürzt, das habe ich auch geguckt bei Prime, ist ungekürzt. Ja.
Aber ist das nicht eh irgendwie eine ganz merkwürdige Sache jetzt? Also zum Beispiel sowas wie von Netflix The Night Comes for Us, das wird doch auch niemandem vorgelegt.
Müssen sie ja nicht.
Ja eben, also Filme, die schon irgendwie eine Beschlagnahmung haben oder auf dem Index stehen, müssen dementsprechend behandelt werden. Während du sowas wie The Night Comes for Us haust du einfach raus, sagst, ja, hier steht eine kleine 18 und dann ist es halt die Aufgabe von Eltern oder wem auch immer. Also es gibt da ja quasi gar keine Kontrolleinschätzung mehr, was ich ja natürlich begrüße, aber es führt ja auch zu einer ganz merkwürdigen Ungleichbehandlung.
Ja, und naja, vor allem muss man dann jetzt, glaube ich, auch wirklich umdenken. Ne? Also das könnte jetzt noch häufiger passieren, wenn jetzt eben verschiedene Länder verschiedene Pakete einkaufen oder verschiedene Streamingdienste verschiedene Pakete in Ländern einkaufen. Ich meine, woher wollen wir denn wissen, was in Thailand zum Beispiel oder sonst irgendwo erlaubt ist? Ja, wenn wir jetzt sagen, hey, hier sind unsere deutschen, weiß ich nicht, Produkte oder unsere deutschen Filme. So. Also, das ist, finde ich, auch ein spannendes Thema. Und ich glaube, wir sollten uns damit auch nochmal dezidierter auseinandersetzen. So.
Ja, weil
vielleicht
sowas
kriegen wir ja mal den einen oder anderen, irgendwie, weiß ich nicht, Gesprächspartner zustande, der mal erklärt, wie halt so diese Einkäufe ablaufen und ab wann es keine Kontrolle mehr darüber gibt.
Ja, weil zum Beispiel auch spannend. Die Darstellung von Geschlechtsteilen. Also es muss ja nicht mal so Gaspar Noé's Love sein oder so. Also es kann ja auch irgendwas Dezenteres sein, wo halt einmal nur so Full Frontal Nudity zu sehen ist, was ja in vielen Ländern auch überhaupt nicht erlaubt ist.
Ja.
Und was bei uns ja auch als ab 12 durchgehen würde, teilweise kommt halt immer auf den Kontext des Films an. Aber auch das müsste ja im Prinzip jeder Filmschaffende genau eine Liste führen, was für Szenen drin sind, damit wieder das jeweilige Land schauen kann, geht das mit unseren Gesetzen oder sonst was überein? Und das passiert ja mit Sicherheit nicht.
Und ich würde mich halt auch fragen, ob es für eben das System so leicht ist zu sagen, okay, weiß ich nicht, Aserbaidschan bekommt diese Version zu sehen, Griechenland bekommt diese Version zu sehen und Singapur kriegt diese Version zu sehen. So. Also Das würde mich auch mal interessieren, ob es da irgendwie gewisse Überlegungen gibt oder, keine Ahnung, Sperren im System.
Dürfte es ja eigentlich auch wieder nicht gehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, so die Sex Education würden viele Länder am liebsten gar nicht sehen. Aber dann bist du ja noch viel weiter als dieses Stirb-Langsam-Ding, wo dann halt einfach die Namen nur umgeändert werden. Also das war ja auch schon so ein Aufreger.
Ich meine, ich will auch sagen, ich denke mal auch durch das Geoblocking werden bestimmte Serien auch nicht in einem Land zu sehen sein.
Ja,
also das kann ich mir schon vorstellen. Aber gehen wir jetzt mal einfach nur jetzt so von Europa aus. Da haben wir jetzt nun mal halt schon mehrere Fälle gehabt, wo halt einfach die Rechtslage in, weiß ich nicht, Schweden oder in Holland oder in Frankreich eine ganz andere ist als hierzulande.
Ja.
Ja, und die Filme halt dort einfach genauso erschienen oder erscheinen, wie sie schon immer erschienen sind und hierzulande plötzlich was zu sehen ist, was man vorher noch nie gesehen hat.
Ja.
Ja, ich war ja auch überrascht bei Sky zum Beispiel. Da gibt es eine Version von Rea M. Hm. Die kannte ich nicht.
Ach stimmt, ja.
Also Rea M ist jetzt wirklich kein großartiger Film so, aber hätte ich diese Version als kleiner Junge gesehen, wo ich halt damals die geschnittene Version gesehen habe, ich hätte noch mehr abgefeiert.
Ja, also ich meine, natürlich diese Firmen haben das, also Netflix, Prime und Co., die haben natürlich, es gibt ja diese also Public Policy Manager eben, die gibt es ja in jedem Land.
Genau.
Die reden ja auch mit den Jugendschutzbehörden, soweit es eine gibt, und die müssen sowas ja auch checken, also dafür gibt es ja schon Instanzen. Aber ja, aber wie genau das funktioniert und wie das beste Beispiel finde ich halt auch, Night Comes Fast zum Beispiel, ne? Also leg sowas hier mal einfach als normale Blu-ray-Veröffentlichung FSK vor. Also weiß ich halt nicht. Ob der Uncut durchgeflogen wäre. Ich meine, der ist ja schon, also wenn du gerade auf das gegen so einen Dämoni stellst, ja, also das ist schon nochmal eine andere Hausnummer.
Ja.
Würde mich auch interessieren, wie ist da die Regelung genau? Wie funktioniert das? Habe ich auch keine Einsicht drin, ja. Und wie gesagt, gerade bei Prime, ey, da musst du wirklich mal graben, ey, was da alles teilweise rumfliegt, auch wirklich Uncut. Da habe ich schon so viel Kram gesehen, wo ich mir denke, oh, okay, also die haben auch so viel 80er-Kram, teilweise auch nur auf Englisch, wo du auch merkst schon so, das ist auch gar nicht für den deutschen Markt gemacht, aber es ist trotzdem abrufbar halt. Ne? Und voll viel auch voll viel im Prime-Programm, also wenn du Prime hast, auch für Umme, was ich von Chopping Mall bis sonst was gesehen habe, ungekürzt schon, die auch teilweise alle noch im Index stehen, also ist Wahnsinn. Ja.
Ja, und das kann halt auch nicht sein, dass Streaming keine Altersfreigabe, weil da muss ja nur mal die Guinea-Pig-Leute auf die Idee kommen, ja, okay, wir machen einen Streaming-Kanal auf und machen 24 Stunden Torture-Livestream und da liegt keiner rechtlichen Prüfung.
Ja, guck ich rein.
Ja.
Ja, bin ich mal
gespannt. Verlosen auch Abos, ja.
Freue mich schon, wenn Netflix mal Olaf Ittenbach kuratiert, ne? Dann, ja. Oder Andreas
den
Schnaas.
Den Blutheini.
Ja, den Blutheini kuratiert und dann mal und Andreas Schnaas Violent Shit Trilogie und dann mal nach Singapur exportiert. Dann mal gucken, was passiert.
Ich würde jetzt sagen, die Zeiten, in denen Andreas Schnaas Filme und Olaf Ittenbach Filme als Teil eines deutschen Kulturpakets verkauft werden, die haben wir, glaube ich, noch nicht. Also da müssten wir uns noch ein bisschen gedulden.
Ja. Ja, über diese Dystopie möchte ich auch gar nicht länger nachdenken.
Ja. Aber ich glaube, damit hätten wir schon eigentlich ziemlich viel zu Dämoni und eben halt auch der kuriosen Situation, die dazu geführt hat, dass wir diese Filme jetzt nochmal sehen konnten, erzählt. Ja,
also Fazit ist eigentlich, guckt euch die Dämoni 2 oder beziehungsweise Dämonen jetzt aktuell bei Netflix gerne an. Habt euren Spaß. Ja. Und zu dem anderen dürfen wir nichts sagen.
Ja, außer, dass es der erste Film von Asia Argento ist, die in dem Ingrid Haller heißt. Der zweite?
Genau.
Der Hochhaus.
Du meinst jetzt
der Hochhaus.
Der Hochhaus, Dämonen, genau.
Ja.
Ja, den haben ja auch beide, also bei beiden hat ja Argento mitgeschrieben und auch mitproduziert, genau. Ja. Also Dario Argento.
Und in dem anderen hat sogar.
Das Drehbuch auch könnte auch von einer 10-Jährigen sein. Also gut, dass du es nochmal klargestellt hast.
Ja, wie alt war da? Wie alt war er da?
Ja. Ich meine aber auch, dass in dem Kinofilm schon ein Argento-Kind mitgespielt hat.
Das
aber jetzt nicht Asia.
Ja. Gut, ich wusste gar nicht, dass er mehr Kinder hat. Warum hat er nicht alle berühmt gemacht? Was ist da passiert in der Erziehung?
Vielleicht hat das eine Kind dann Dämonen 2 gesehen, hat sich gedacht, nee.
Ja, hat auch sofort den Namen ändern lassen.
Das soll nicht die Karriere werden, die ich einschlagen möchte.
Vielleicht hat das andere Kind irgendwann Scarlett Diva gesehen von Asia Argento und gesagt, nee, in die Familie gehöre ich nicht mehr rein.
Gut möglich.
Oh. Ja. Ich glaube, sie ist das kleine Mädchen, was in dem Auto geparkt wird und mit ansehen muss, wie ihr Vater überfallen wird, glaube ich, oder?
Der Vater heißt übrigens Herr Haller. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, was er für einen Namen hat. Weil nämlich, Achtung, jetzt kommt wieder, leider hat es nicht für wirkliches Funfact getaugt, aber halbwegs, weil die unsichtbaren Krallen des Dr. Mabuse, der wirklich in dem Kino aus dem ersten Teil spielt, heißt nämlich der Schnitt, der verantwortlich für den Schnitt Hermann Haller. Ja, und der Vater von Asia Argento, Herr Haller, ob das eine Reminiszenz ist, man weiß es nicht. Ich glaube aber nicht.
Da soll mal einer sagen, Lamberto Bava macht nicht Deep Dive in seinen
Film. Ja.
Ja. Ey, aber also diese Autofahrten durch Berlin, ja, ich meine, das muss, glaube ich, ein Graus gewesen sein, aber jetzt noch mal in dem Hochhausfilm zu sehen, wenn die da durch Hamburg cruisen. Ich meine, die fahren halt die Reeperbahn einmal rauf und einmal runter.
Ja.
Und das ständig. Und es soll immer suggeriert werden, als würden sie halt durch die ganze City cruisen, ja, aber es ist halt einfach so falsch. Und dann immer wieder am Jungfernstieg irgendwie hier an der Außenalster lang.
Ah, ja, aber das ist ja oft so. Also ich meine, sie gehen ja auch im A-Team, gehen sie irgendwo in ein Gebäude vom Alexanderplatz raus und kommen halt an der Zollkontrollstation in Steglitz wieder raus. Also da gewöhnt man sich dann schnell dran.
Ey, das A-Team ist einer der schlampigsten Filme, was das angeht. Weil wer bei Frankfurt den Kölner Dom zeigt,
ja, naja,
der hat meiner Ansicht nach...
Die Nummer war das, stimmt.
Guck dir lieber mal Falcon and Winter Soldier an, wo sie in München sind und dann die Spedition Osnabrück GmbH und... Also das ist halt, also man sollte denken, es findet sich immer jemand, der das mal so halbwegs überprüfen kann, aber hey, also ich meine, solange die Schauwerte passen, bei Sahu steht eine 150 Meter hohe Buddha-Statue mitten in Trier, also was soll's.
Ja, stimmt.
Ja. Na, wie, hast du ihn noch nie gesehen? Ich frage mich ja, ist das eigentlich nur bei uns so schlimm oder ist das in amerikanischen Produktionen genauso? Nur es fällt uns halt nicht auf, weil wir nicht Locals sind.
Ja, das ist natürlich eine gute Frage.
Und gibt's, oder gibt es da genauso viele Anschlussfehler, aber die raffen wir einfach nicht? Oder sagt jemand aus Los Angeles auch so, ach, guck mal, da geht er irgendwie in den Laden XY und plötzlich steht er dann irgendwie an der U-Bahn-Station da und da. Das ist aber eigentlich drei Blocks weiter, keine Ahnung.
Ach, ich glaube, das passiert auch.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, denke ich auch, denke ich auch.
Ja. So. Übrigens noch eine Sache zum ersten, also zum Kino-Kinofilm.
Ja, bitte.
Fiel mir gerade noch ein, und das ist jetzt eher was für Daniel, weil ich glaube, Tino hat noch nicht gesehen. Erinnerst du dich daran, wir haben auch letztes Jahr, haben wir diesen, jetzt heißt der Red Screening gesehen.
Ja, 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 ja.
Muss ich ja auch noch mal sagen, ne? Der Dämoni macht dieses Kino-Setting als Horrorfilm einfach so viel besser als dieser Film. Also, klar, nicht vergleichbar, weil ein Slasher und hier Dämon. Aber rein von dieser, weißt du, bei Red Screening haben wir darüber ja gemeckert, dass da ein Killer in einem Kino umhergeht, der Leute umbringt und keiner kriegt was mit. Ja, also, ja. Der nützt dieses Kino-Setting auf so eine so komische, dämliche Weise. Wir kommen auf den vielleicht nächsten Mal nochmal zu sprechen, weil da kommt nämlich auf Blu-ray raus. Aber da musst du dir so ein Denken, wie gut du ein Kino-Setting nutzen kannst, wenn du es einfach auch so als Gesamtheit nutzt. Aber wie viel besser das hier funktioniert bei dem Dämonen, ist einfach, ja, bezeichnend, sag ich mal.
Genau, und der Dämon, der hat schon Momente, wo du dich fragst, hä, wieso brauchen die jetzt so viel Zeit,
ja,
um das und das zu machen oder
ja,
von da und ja, da hinzukommen oder um zu merken, dass da unten noch jemand ist und so weiter und so fort. Ne? Der hat auch schon seine Probleme so, aber bei dem fühlt sich das alles nah, ja, also zusammengenähter und flüssiger an als bei dem Red Screening, ja.
Ja, also bei Red Screening ist halt so ein Slasher oder so ein, sagen wir, ja schon, geht halt ein Killer in einem Kino um, während ein Film läuft und bringt halt Leute um, die im Saal sitzen und einen Film gucken. Und die anderen Zuschauer kriegen das aber nicht mit. Also überleg dir, du sitzt im Kino, 15 Reihen vor dir wird jemand abgeschlachtet, du kriegst es nicht mit. Das will der Film dir halt verkaufen. Und da war ich halt so, Und Dämonen zeigt halt, wie du so ein Kinosetting irgendwie doch irgendwie glaubhafter in dem Sinne, zumindest was so diese Gesamtheit angeht, darstellen kannst, finde ich. Das noch als kleiner Randfall.
So, ja.
Bevor ich dann noch von dem thailändischen Horrorfilm Coming Soon erzähle, der das Kinosetting auch super gut hinbekommt, lassen wir uns lieber zu einem anderen Film kommen.
Genau, lass uns lieber zu unserer Heimkino-Sektion kommen, denn Juhu, da haben wir doch einiges zu besprechen oder einiges auf dem Zettel. Obwohl wir ja über Dämonen 1 und 2 nicht so lange reden wollten. Ne? Das wäre ja schnell abgehandelt, das Thema. So. Ja, aber ist eben nicht. So, deswegen kommen wir jetzt zu etwas, was wirklich sehr schnell abgehandelt wird. Nämlich From the Depths. Ja, ein Film von José Montesinos aus dem Jahr 2020.
Nach dem Motto, den Müll bringt man als erstes raus. Ne?
Ja, genau. Bevor es stinkt. Ja, kurze Inhaltsangabe, nachdem sie einen Haiangriff überlebt hat, wird eine junge Frau von Albträumen und Visionen geplagt. Punkt. Und das war's. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Film. Ey, wirklich, also Zeitverschwendung ist eigentlich schon zu lange ausgesprochen, um diesem Film noch Zeit zu widmen.
Ja, wir müssen es vielleicht kurz einmal so, wie wir das kuratieren ja auch, also mal für die Hörerinnen und Hörer. Wir schauen uns natürlich immer an, so was kommt in den nächsten Wochen eben ins Heimkino und was passt da eben irgendwie halt zum Thema Genre und was wollen wir in den Podcast mit reinnehmen? Und da ist uns halt ein Cover aufgefallen, wo ich mir dachte, ach, guck mal, neuer Hai-Film. Ich bin ja großer Hai-Verfechter und großer Freund des Genres, Subgenres. Das Cover implizierte quasi sowas, könnt ihr ja mal bei Amazon und Co. gucken, am 8. April kommt er jetzt raus, impliziert halt sowas wie 47 Meters Down oder so. Ja, ist ein Hai, der von unten kommt, eine Frau anfällt, also das klassischste Hai-Horror-Cover, so was man sich denken kann zumindest. Und naja, und dann kommt halt der Film.
Genau. Der wirklich schlecht gespielt ist. Also ich kann es nicht anders sagen. Das war schlechtes Acting. Wenn jemand das da präsentiert, der darauf wartet, wann seine Line kommt und du merkst, dass er wartet, wann seine Line kommt. Und ich finde, es ist auch schlechtes Acting, wenn du merkst, dass die sich unwohl fühlen mit ihren Zeilen oder eben mit dem Moment, in dem sie darauf warten, dass ihre Line kommt, weil der andere eben zu lang braucht. Und Dann gibt sich der Film Mühe, irgendwie eine lesbische Beziehung zu inszenieren, die sehr verständnisvoll ist. Ständig wird gesagt, I can respect that. Und I have respect for that. Und I'm on your side. Und let's keep together. Und bla bla bla. Und das war halt alles nett, aber es führt halt zu nichts. Es führt halt zu gar nichts. Und zwischendurch kommen dann Haie durchs Bild geflogen. Das ist halt ABC of Superheroes Niveau, würde ich sagen. Also es gibt sich genauso wenig oder viel Mühe. Und es sieht halt sehr schlecht aus. Und ich dachte am Anfang noch, als der Hai so nach 5 Minuten durch den Flur geflogen kommt, okay, das könnte schön bescheuert werden. Auch als er aus einer Pfütze springt, um dem Typ, der irgendwie Laub durch die Gegend bläst, den Arm abzubeißen, habe ich gedacht, ja, okay, kann man noch machen. Sieht halt ultra schlecht aus, aber vielleicht kommt es jetzt zu einem Punkt. Und ich muss auch sagen, ich weiß ja, dass du so eine große Vorliebe hast für Hai-Filme und ich bin ja auch gelegentlicher Hai-Film-Sympathisant und hab nichts gegen so Sachen wie Sandsharks und was weiß ich so, ja. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Das gucke ich mir mal hin und wieder mal gerne an. Aber dieser Film entspricht nicht der Definition eines Hai-Films.
Und das ist der Punkt, ja.
Das wird dann halt na, ungefähr, also spätestens eine halbe Stunde sollte es eigentlich klar sein. Ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, die sitzt jetzt zu Hause bei sich und hat ein Trauma von irgendeiner Hai-Attacke und versucht sich jetzt diesem Trauma zu stellen, indem sie halt wieder irgendwo hinfährt, um sich eben einem Hai zu
das
stellen.
Das dachte ich nämlich auch.
Ja?
Weil die hat ja eine Therapeutin und ich saß da mit meiner Frau, wir haben zusammengeguckt und sie meinte auch direkt, ey komm, der Plot ist doch schon klar, die Therapeutin sagt gleich nach 10 Minuten, du, es gibt nur eine Möglichkeit, sich deinem Trauma zu stellen, fahr an den Strand, spring ins Wasser, so, ne, konfrontier deine Ängste und dann kommt natürlich wieder ein Hai. So, das dachte ich, wäre der Plot weit gefehlt. Ja.
Und das ist halt alles andere als der Plot, denn plötzlich taucht ihre tote Schwester und ihr toter Ex auf. Mit dem muss sie sich dann irgendwelche Diskussionen liefern. Dann
die bei dem besagten Haiangriff aufs Leben gekommen sind.
Genau, dann gibt's noch Diskussionen mit der Freundin, dann gibt's halt diese Therapiestunden, die halt wirklich, ey, diese Psychologin, ne? Ach, Alter. Echt, finden sie? Und, ach ja, das ist ja interessant. Also, wo ich mir gedacht habe, ey, wie schlecht kannst du eine Psychologin schreiben? José Montesinos hat's bewiesen, es geht immer noch eine Spur schlechter. Und ja, ey, also wirklich, es ist einfach gelebte Langeweile. Guckt euch Farbe an, die trocknet, Gras, das wächst, Wind, der bläst oder weiß ich nicht, alles andere an. Es ist einfach Zeitverschwendung, was dieser Film hier präsentiert. Und kommt dann mit einer Auflösung um die Ecke, wo ich gedacht habe, ach Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Das kann echt nicht euer Ernst sein. Zumal es halt damit auch eingeleitet wird, dass der Hai an der Haustür klingelt und sich als Pizzabote ausgibt.
Das war super, ja.
Also,
mit dem dümmsten Jumpscare der Filmgeschichte.
Das klingt vielleicht alles unterhaltsam, aber nein, Leute, es ist nicht unterhaltsam. Es ist gelebte Langeweile. Es ist Zeitverschwendung für jeden von euch. Lasst es.
Das Problem daran ist auch noch, ich finde halt die Grundidee, mal zu sagen, es geht nicht darum, um die Haiangriffe selbst, sondern darum, was passiert eigentlich nach einem Haiangriff, weil das ja durchaus traumatisch sein kann, sicherlich. Finde ich halt gar nicht mal so doof. Und ich finde sogar das Ende halt, was hier im Film jetzt so gesehen totaler Schwachsinn ist, aber ich finde sogar, das Ende kannst du eigentlich machen, aber dazwischen muss halt auch ein Film passieren, der dazu passt. Und das ist das Problem, das macht er nämlich nicht, weil das ist alles konträr dazu. Nichts, was in dem Film passiert, spielt irgendwie auf das Ende an. Es müsste ja irgendwelche Anhaltspunkte geben oder irgendwie was damit, eine Symbiose sich bildet, damit du sagen kannst, ja, okay, das habe ich verstanden, wo er dahin wollte, das macht Sinn. Also das ist halt absolut nicht so. Und deswegen, umso ärgerlicher eben, weil der Film dir eigentlich was ganz anderes verkauft, aber macht daraus einfach nur eine 70 Minuten, also dazwischen quasi, zwischen Ende und Anfang, eine langweilige Shitshow irgendwie mit schlecht angemalten Zombies, die dann in der Küche stehen. Und ich muss jetzt sagen, hier die Schwester, oder wer es sein sollte, da, die als Zombie dann darum kommt, das ist noch die halbwegs am besten im Film spielt. Das Problem ist, sie ist schon, also sie ist auch schlecht, aber sie ist schon so viel besser als die Hauptdarstellerin, dass die Hauptdarstellerin jeder Szene, wo die beiden zusammenspielen müssen, noch mal schlechter ist als sonst übrigens. Auch ganz, also das muss er erstmal hinkriegen. Übrigens auch noch mal als jetzt kommt meine High-Expertise, auch die Szene mit der Pfütze und dem abgebissenen Arm, natürlich alles komplett geklaut, hat nämlich Ghost Shark schon gemacht vor 5 Jahren. Übrigens einer der besten High-Trash-Filme, also falls ihr Ghost Shark nicht kennt, guckt ihn euch den an, der ist nämlich mega lustig, weil das ist nämlich so ein Film, weil der, nämlich auch diese Szene mit der Pfütze hier bei dem hier, bei From the Depth, passt auch gar nicht zum Rest, weil der Film will ja an sich irgendwie schon anscheinend ja er will ja schon irgendwie ein ernstes Drama ja irgendwie sein und dann kommt er mit solchen Schwachsinns-Szenen, die wirklich in jeden Billo-High-Shark Nado passen. Aber Ghost Shark müsst ihr gucken, weil da ist nämlich ein toter Hai, der kann quasi aus allen Quellen kommen, wo es Wasser gibt. Also er kann aus dem Putzeimer kommen, beißt einfach mal einen Kopf ab, der kommt aus dem Hydranten und frisst die Kinder beim Sommerspielen. Ist super, guter Film, guckt euch den an, der macht Spaß. 18 Bier hinter den Kopf und dann läuft der. Ja. Aber so, und auf dem Level kannst du das halt machen, aber wenn du da hier sagen willst, okay, ich verkaufe irgendwie eine ernsthafte Story um eine Frau, die anscheinend ein psychisches Problem hat, nach einem Haiangriff, keine Ahnung, PTSD und so, also es passt einfach nichts zusammen. Und dann diese Haie, die den Flur fliegen oder plötzlich, wo der Hai hinter dem Vorhang bei der Psychologin auf einmal in dieser Schattenherstellung, ich dachte, ist das euer scheiß Ernst, Leute? Und dazu sieht der Film halt auch noch aus, als ob den irgendwie mit einer GoPro irgendwie auf dem Malle-Urlaub gedreht hast, also ist alles furchtbar.
Ja, und hat auch nur zwei Locations gehabt. Ihre Bude
ja.
Und die Psychologin.
Und der Pool, wo sie nicht reinspringt, weil sie Angst hat. Ja.
Oh Gott. Außenaufnahme, wow. Nein, Freunde, vergesst es. Ja. Also, kommen wir zum nächsten Film.
Vor allem halt, wie gesagt, lasst euch von diesem Cover nicht täuschen, weil das Cover impliziert euch halt, wie gesagt, so einen typischen High-Action-Film. Ne? Hier, es ist The Shallows, 47 Meters, so sieht das Cover aus. Das Cover ist die, also eigentlich ist es fast schon Betrug. Das Cover ist wirklich Betrug, muss man immer so ganz sagen.
Der ganze Film ist Betrug.
Ja, ganz, aber wirklich, das Cover ist Betrug. Der impliziert ja halt einen völlig falschen Film. Deswegen, From the Depth, bitte von jeglichen euren Watchlists streichen, danke.
Ja, packt ihn in die Tiefe.
Und trotzdem will ich das dazugeben, wenn ihr jetzt wirklich sehen wollt, weil es gibt ja noch so mal so Christen, die sagen, nach der Besprechung will ich ihn auf jeden Fall trotzdem sehen, dann geht wenigstens auf Prime, weil da ist er nämlich sogar jetzt in Prime aktuell enthalten. Wenn ihr Prime habt, könnt ihr ihn euch nachher for free angucken. Dann macht wenigstens zumindest nur das und kauft euch nicht die Blu-ray, bitte, danke.
Aber beschwert euch nachher nicht um eure Zeit.
Genau.
Ja? Diese 85 Minuten gibt euch keiner wieder zurück.
Nee.
Aber was ist denn mit den Minuten, die Satanic Panic hervorruft von Chelsea Stardust aus dem Jahr 2019, liebe Freunde.
Ja.
Ich habe ihn nicht gesehen, ich muss es hier sagen. Ja. Ich kann nur gerne mal kurz den Inhalt wiedergeben. Mhm. Eine Pizzalieferantin steht plötzlich vor dem größten Kampf ihres jungen Lebens, als sie auf eine Gruppe von Satanisten trifft, die eine Jungfrau zum rituellen Opfer brauchen. Who doesn't? So, ja. Freunde, wie war's?
Ja, also ich kann ja mal anfangen. Also ich habe den damals schon zum Release gesehen. Ist von 2019 von der Regisseurin Chelsea Stardust. Hat zwei, drei andere Filme auch noch gemacht, die ich aber nicht kenne. Ist der einzige, den ich von ihr kenne bisher. Und ja, wie du gerade sagst, es geht genau darum. Es geht um eine junge Pizzalieferantin, gespielt von Hayley Griffiths, eine Newcomerin, die ich, kann ich schon vorweg sagen, ganz gut fand. Die fand ich ganz sympathisch. Die würde ich gerne öfter noch sehen. Hat bisher noch nicht wirklich viel gemacht. Die eben eine Pizza ausliefern muss in so ein, ja, Herrenhaus, so sehr pompöses Anwesen. Und ja, muss dann da rein und muss kurz auf Wechselgeld warten und durch eine, kriegt sie halt, wenn sie rumwarten muss, kriegt sie halt mit, dass da irgendwas Komisches vor sich geht und schleicht sich dann da rein und bekommt eben mit, dass da anscheinend irgendwelche Neusatanisten irgendwelche Dinge planen gerade. Und dann kommt es eben zu einer Verkettung von Ereignissen und sie wird da eben reingezogen und ist halt vom Ton her, kann man sagen, so eine Horror-Comedy eben, spielt also mit klassischen Motiven so des Okkult-Horrors, aber eben alles mit dem Augenzwinkern und One-Linern und ein bisschen dümmlichen Dialogen hier und da, also alles eben nicht so ernst, was vor allem auch durch eine Nebenrolle von Jerry O'Connell auch deutlich nochmal gezeigt wird, der zwar nicht so oft im Film vorkommt, nicht so lange, aber da auch nochmal ganz klare Spuren legt. Ich meine, wer ihn kennt, weiß, was er für Charaktere spielt und auch der findet sich da ein, also das ist so das Comedy-Niveau, was man sich da auch so vorbereiten kann, sage ich
das
mal.
Das ist hier Ultraman, mein geheimes Ich, ne?
Zum Beispiel, ja.
Ist und
ja,
Stand also by Me.
In welchen, ja genau, er hat ja in unzähligen, genau, in den beiden kennt man ihn vor allem. Er hat ja in unzähligen Filmen vor allem immer Sidekicks gespielt, also beziehungsweise Nebencharaktere gespielt. Gerade auch im Horrorbereich später dann. Und ja, also das ist so das Niveau, auf was man sich da so ein bisschen einlassen muss. Ist alles ein bisschen seicht. Viele Tropes halt drin. Er spielt mit vielen Klischees des Genres, ganz klar. Und das Problem für mich beim Film ist, ich finde, der Anfang ist ziemlich stark. Ich fand so die ganze Idee, erstmal den Auftakt und den Aufbau, fand ich eigentlich ganz cool. Auch, wie gesagt, vor allem, weil ich eben die Hayley Griffiths in der Hauptrolle echt da ganz wirklich sympathisch fand. Aber das ist ein klassischer Film für mich, der leider so in den ersten 40 Minuten alles verschießt, was er sich irgendwie an Ideen aufgebaut hat. Und danach fällt er halt leider dann einmal komplett so mindestens 30-40% an Unterhaltungsfaktor runter, weil er dann plötzlich keine Ideen mehr hat und dann macht er quasi, sobald die Satanisten dann, also die, ich meine, hat die, ob der Plot ja schon hergegeben, sie soll dann eben, sie finden raus, oh guck mal, der Eindringling da, der Unfreiwillige, die ist Jungfrau, die brauchen wir halt für unser Ritual. Und dann geht's quasi um so nochmal ein weiteres 40 Minuten Versteckspiel an drei Locations quasi, ne, wo immer sich vor den Satanisten versteckt wird. Und dann gibt's halt hier und da ein bisschen Blut auch mal, auch nicht unhart teilweise. Aber es ist vor allem eben, leider dann wird das zu so einer Stop-and-Go-Nummer. Und die sich dann nochmal in so einem Finale mündet, das auch eher unterwältigend insgesamt war. Also es ist halt ein Film für mich, der halt fängt halt stark an, fällt dann umso schwächer leider ab, was dann die erste aufgebauten Minuten dann auch nicht, also die können das nicht retten, sage ich mal. Vor allem, wenn du dann mit so meh da rausgehst. Aber ich bin mal gespannt, was Tino sagt.
Ja, also ich finde den Film trotz allem, was ich gleich sagen werde, grundsätzlich sympathisch, aber es ist halt schon so ein bisschen, als ob du dir Ready or Not auf Wish bestellt hast. Also
das,
der funktioniert
das wollte
halt
ich fragen.
So, an so vielen Stellen halt gar nicht, macht das aber durch so einen ganz netten Charme. Ich finde, alle Darsteller sind gut, das gefällt mir alles ganz gut. Nach 5 Sekunden kommt halt im Vorspann schon wieder so Heavy-Metal-Gerödel, da weiß man halt schon, dass hier keine Atmosphäre aufgebaut wird. Und es ist halt so ein Film für so 12-Jährige, die gern schon 16 wären. Also das ist halt alles so ein pubertären Humor, der aber fast immer funktioniert. Aber auch wieder so ein Film, der halt selber weiß, dass er ein Film ist und dann auch immer so selbstreferenzielle Gags drin hat. Also es gibt eine Szene, wo jemand ja schon so eine riesengroße Bohrmaschine quasi in den Schritt gespannt hat als so eine Tötungswaffe. Und dann denkt man, ach, das ist ja eigentlich ganz cool. Dann denkt man aber drüber hinaus, okay, das ist ja wie so ein riesengroßer Dildo, aber eine Waffe, die man mit der eigenen Hüfte steuert. Wie effizient kann denn so eine Waffe sein? Nämlich überhaupt nicht. Deswegen ist dieser Kampf auch sofort vorbei. Und danach kommt dann halt ein Kildo-Gag. Also als Dildo nur als Kildo, wo du so denkst, okay, da war erst der Gag da. Dann haben sie gedacht, wie bauen sie das in den Film ein? Das sagt dann auch das potenzielle Opfer. Und das sagt dann später auch noch, dass das ein HR-Giga-Love-Stick ist. Und Teenager kennen HR-Giga halt nicht. Das kennen so Drehbuchautoren, die auch wissen, dass ihr Zielpublikum auf dem Fantasy-Filmfest bei der Nennung von HR-Giga dann so laut auflacht, dass alle umhersitzen, das auch merken, um halt ihnen klarzumachen, sie haben den Insider-Gag verstanden, so diese Distinktionsmerkmal-Gags. Also das finde ich immer echt anstrengend in Filmen. Und er macht auch sich die Atmosphäre immer selbst kaputt. So, ich fand auch die ersten 20 Minuten gut. Ich fand auch die Szene geil, wo sie zu dieser Babysitterin kommt. Aber dann flüchtet sie blutverschmiert von diesen Satanisten, weil vorher gab es halt schon aus ihrer Sicht einen Toten, der sie mit Blut beträufelt hat. Und sie kommt halt blutbeschmiert in eine andere Szene, redet so auf die Babysitterin ein, hey, du musst die Polizei holen, da sind Satanisten. Und dann fragt sie die Babysitterin auf einmal, wie viel verdient man eigentlich als Babysitterin? Und dann wird halt so diese existenzielle Armutangst als Pizzalieferantin überlagert diese akute Bedrohung durch Satanisten. Wie soll da jemals ein Gefühl für Gefahr aufkommen? Also er wird für so einen gar nicht mal so guten Gag wieder die ganze Grundstimmung geopfert, weil das Wichtigste, was ich jetzt wissen will, ja, wie viel verdient man denn irgendwie als Babysitterin?
Und der Gag steht halt in dem Film immer über Plot, immer.
Ja. Deswegen, und dann immer, also die Gags an sich sind gut, aber jeder Gag macht den Film an sich schwächer, weil er die Grundstimmung, die teilweise halt relativ bedrohlich rüberkommen könnte, dann halt immer wieder selbst zerstört. Und er hat immer so gute 5 Minuten, schleppende 10 Minuten, dann wieder gute 5 Minuten und ja, irrelevante letzte 15 Minuten. Das ist halt ein bisschen schade, dass ihm am Ende halt gar nichts mehr einfällt.
Nee, das Ende ist halt wirklich komplett, also egal, nichtig leider, ja. Ich find's mir jetzt mal lustig, dass du, ich glaube mittlerweile die Hörerinnen und Hörer wissen auch, dass du kein Freund von Metal-Musik in Filmen bist. Ja. Ich find's aber lustig, dass du das hier wieder anmerkst, aber bei Dämonen nicht. Obwohl der ganze Dämonen-Soundtrack komplett aus Metal und Heavy-Metal-Bands der 80er
besteht. Nämlich im Hochhaus-Film hat nämlich Simon Boswell die Musik gemacht, den ich ja sehr zu schätzen weiß. Er hat auch zu Dust Devil und Hardware die Musik gemacht, The Lords of Illusion. Und da finde ich zum Beispiel auch beim zweiten Teil die Musik deutlich besser. Aber klar, das ist halt auch dieses Geschrammel. Aber
ja, Moment. In dem zweiten, das sind aber Dead Can Dance und so Sachen. Also Scorpions und was weiß ich, das ist nur in dem ersten.
In dem ersten, ja.
Nee, das Hochhaus-Ding ist von seinem Boswell. Ja, also auch. Und die, ja, aber da ist die Musik, also ich finde es beides, das muss man ja auch ein bisschen aus der damaligen Zeit sehen. Also, wenn Sätze schon so anfangen, weiß man ja schon, dass man da. Aber die wollen ja beide auch nicht gruselig sein oder auch keine beklemmende Atmosphäre erzeugen. Bei Satanic Panic denkt man es am Anfang noch so ein bisschen, weil er auch immer wieder versucht, so unheilvoll zu wirken. Aber es wird halt, wie gesagt, immer für einen Gag aufgelöst. Also es wird 2 Minuten Atmosphäre aufgebaut, dann kommt ein ganz okayer Schmunzelgag und dann ist die Atmosphäre wieder weg, während das mit dem ganzen Geschrammel und so ja immerhin aus einem Guss wirkt. Also es nervt mich auch bei denen, aber es passt halt so in den Gesamtkontext. So wie ich ja auch zum Beispiel privat nie Jazz hören würde, aber um gleich mal eine kongeniale Überleitung zu machen, bei Robotic Angel passt Jazz da ja wie, dass es gehört irgendwie zusammen wie Platzwunden bei dem Film. Aber der Keine Ahnung, also Satanic Panic lässt sich halt mit einem Satz irgendwie auf den Punkt bringen. Einmal sagt die eine Protagonistin zur anderen, get your big tits in gear, und so ist es auch. Also so ein typischer Film für so eine Fangoria-Zielgruppe. Und ich weiß immer nie, wer das genau sein soll, weil es auch wieder eine Fangoria-Produktion. Er ist nicht blutig genug, er ist nicht schnell genug, er ist nicht nackt genug, er ist nicht lustig genug, er ist halt von nichts genug. Er ist halt so ein richtiger Mittelmaß-Film.
Aber er ist besser als Castle Freak.
Das stimmt, ja.
Ja.
Deswegen, also Panic Panic sagen, kann man schon machen. Also.
Man muss dazu auch sagen, natürlich, auch da wieder, wenn man das vergleicht, deswegen meine ich halt, Daniel, zu dir auch gestern, als du noch mal gefragt hast, welchen sollst du jetzt gucken, Satanic Panic oder From the Depths? Und allein wie gesagt, was die Optik und einfach allein natürlich das Production Value eingeht, ist Satanic Panic zumindest ein vernünftiger Film und eben keine Produktion, die du dir irgendwie an einem Nachmittag aus dem Arsch ziehst. So.
Ja, ich sag halt dazu One for the Team, ne?
Ja, ey, ja. Du, auch einer muss halt, ne? Ja, ne, sehe ich halt genauso. Also Satanic Panic ist halt ein bisschen egal, aber den kannst du, das ist halt auch so ein, also natürlich auch in Corona-Zeit immer schwer, sowas zu empfehlen, aber es ist halt so ein Kumpels-auf-dem-Sofa-Film so. Den kannst du halt dann so mal weggucken, der tut keinem weh, aber du hast auch wirklich gar nichts damit genommen, wenn du ihn geguckt hast, so. Der ist halt leider auch so völlig egal. Du nimmst ein, zwei gute Gags mit und wenn du halt auf solche, genau, also wenn du so ein Videospiel magst, wird man das so mit Saints Row vergleichen. Wenn du halt magst, dass Leute mit Dildos verprügelt werden, dann kannst du damit halt ein, zweimal schmunzeln. Aber er ist halt, wie Tino auch sagt, er ist halt auch nicht irgendwie so hart, dass du jetzt da irgendwie als Gore-Fan irgendwie voll auf deine Kosten kommst. Aber er ist eben auch nicht so lustig, dass du irgendwie dass du jetzt sagst, okay, ist wie ein Scary Movie 1 oder so, der wirklich auch pointiert, irgendwas so gut irgendwie persifliert oder so. Diesen, sag mal, der hat ja jetzt total viele Okkultismus-Anspielungen auf irgendwelche Klassiker aus dem Genre oder sowas. Hat er auch wieder nicht, ne? Also, es sind schon eigene Gags, die aber eben wirklich nur sehr seicht funktionieren. Also, er ist halt weder so Fleisch noch Fisch, da ist halt nichts richtig dran. Aber er tut halt nicht weh. Man kann ihn schon weggucken, aber es ist halt so eine richtige Empfehlung, so, ja, guck den, ist es jetzt auch nicht. Es ist so ein, wenn ihr Bock habt, nehmt den mal mit. So.
Ja, und wenn ihr halt Ready or Not super fandet und mit so einer 70%-Variante davon nochmal, ist halt so ein bisschen wie eine Switch-Konvertierung von Ready or Not für die PS5.
Ja, genau. Ist alles so ein bisschen weniger HD, aber kann man noch mitnehmen, wenn man irgendwie nachmittags mal auf der Terrasse chillt. Ja.
Also das ist kein Film, auf den man danach böse ist, aber man denkt sich auch so, okay, da war so viel Potenzial. Zum Beispiel diese Szene mit dem Baumdämonen, wo ich so dachte, okay, jetzt kommt mal Stimmung auf, wo dann noch gesagt wird, oh, wir sind jetzt in The Veil of Shadows. Also wenn krasse Dämonen mit zwei Pistolenschüssen hingerichtet werden können, auch da fehlt halt wieder das Gefühl für Dringlichkeit und Gefahr. Also es besteht keine Gefahr irgendwie.
Nee. Naja, aber ist das zu einem Zeitpunkt, an dem du jetzt schon noch rätselst, was dieser Film ist, oder an dem du schon realisiert hast, dass das alles ein bisschen albern ist?
Ja, man hat es da schon realisiert, aber er ist ja nie albern, sondern er will ja schon irgendwie eine Gefahr darstellen.
Genau, deswegen sagt Tino eben, ne? Der macht halt so 5 Minuten Gag, aber der macht so 10 Minuten Warten, ein bisschen Blödeln und dann kommt aber auch wieder was, eine Bedrohungsgelage, Horror und wirklich Blut. Ja. Also er wechselt immer so ein bisschen ab, aber es wird irgendwie nie so richtig klar. Also er hat schon ernste Momente, wo er dir wirklich auch irgendwie Horror verkaufen will, so ist es nicht.
Ja, und eine Szene, die mit der Bettdecke, mit dem Bettlaken funktioniert ja auch super. Also er sitzt ja einfach nur auf dem Bett und hinter ihr taucht halt so ein Bettlaken wie so ein Geist auf. Aber weil du als Zuschauer schon weißt, was drunter steckt, funktioniert es halt auch wieder nicht. Genau. Also das wirkt atmosphärisch unglaublich gut, aber du weißt, dass so ein Quatschvieh sich unter der Decke versteckt. Deswegen funktioniert es auch in sich wieder nicht. Deswegen, wie gesagt, weiß ich nicht, was so ein Film soll. Also ich finde ihn vom Gore-Gehalt insgesamt nicht so hart wie Ready or Not. Das war gleichzeitig ein Kinofilm. Das ist eine Fangoria-Produktion. Also wer soll sich das angucken wollen oder wer soll darauf gewartet haben? Also es ist halt einer der Filme, auf die niemand gewartet hat.
Wie du sagst, ich fand dann am besten den Vergleich hier, wie du gesagt hast, so für 12-Jährige, die sogar 16 wären. Also den kannst du halt auch mit 14 gucken und danach hast du keine Albträume so. Also,
ja.
Okay, ihr habt mir jetzt gerade jegliche Lust, mich nochmal mit diesem Film auseinanderzusetzen.
Nee, also musst du auch wirklich nicht. Es ist wirklich keine Pflicht, selbst für Genre-Gucker. So. Wirklich für Vielgucker mitnehmen, so, ja, okay, gut. Wie gesagt, du bist sagst nicht danach, was für ein Dreck, das machst du halt bei From the Depths. Aber wenn du ihn auslässt, hast du nichts verpasst, wo du mitreden musst.
Okay. Ja. Weil es klang halt, nachdem du das halt schon so erzählt hast, klang es für mich halt komplett nach Ready or Not. Irgendwie. Das war so der erste Film, den ich in Assoziationen gesetzt habe.
Ja.
Und den mag ich schon, also den finde ich okay, den finde ich nett, kann man auch, also das ist so für mich so, ja, kann man mal machen, kein Problem. Aber den fand ich jetzt schon nicht über alle Maßen, also der hat mich jetzt schon nicht komplett abgeholt oder begeistert, weil ich ihn auch eben ein bisschen zu soft fand. Ja. So, der hätte für mich noch ein bisschen mehr abgehen dürfen.
Und da kann man halt immer noch sagen, okay, es wenigstens ist ein Kinofilm, der muss schon irgendwie seine Zielgruppe, der darf nicht eine 18er bekommen. Aber wie gesagt, also entweder habe ich Fangoria mein ganzes Leben lang falsch wahrgenommen oder es hat sich da in den letzten Jahren irgendwas getan, dass das so inkonsequente Umsetzungen sind.
Ab 8. April jedenfalls Satanic Panic für alle, die möchten, auf Blu-ray. Jetzt bereits auch digital, könnt ihr jetzt schon bei Prime zum Beispiel leihen und kaufen.
Jetzt kommen wir zu einer etwas konkreteren oder konsequenteren Umsetzung, zumindest auf jeden Fall zu einer überlegten Umsetzung. Das hat ja Tino jetzt schon angekündigt. Ich hätte ihn eigentlich gerne als letzten besprochen, aber dann nehmen wir ihn jetzt schon.
Ja, aber jetzt ist die Überleitung auch schon so lange her, es wird sich keiner mehr dran erinnern.
Ja, und deswegen, echt?
Ja.
Wollen wir dann erst den anderen machen?
Und bei Satanic Panic kommt am Ende auch ein weißes Tier vor, was genauso weiß wie ein Pelikan ist. Um dir mal noch eine Überleitung zu. Ja, also ich finde schon den besten Film zum Ende. Oder mutmaßlich. Ich habe Pelikanblut ja noch nicht gesehen, deswegen bin ich sehr gespannt, was ihr beide dazu sagt.
Okay, komm, dann machen wir jetzt Pelikanblut. Jetzt hast du die Überleitung hast du jetzt geschafft. Pelikanblut.
Blut kommt auch vor in Satanic Panic.
Ja, siehst du. Guck mal. Ja. Blut alles. Und Pelikane, genau, darum geht's hier allerdings fast gar nicht. Es ist nämlich nur eine Metapher. Dieses Pelikanblut. Für den ebenso betitelten Film von Katrin Gebbe. Es ist ihr zweiter nach Tore tanzt, erschien im Jahr 2019. Und er handelt von einer Pferdetrainerin namens Wiebke. Die hat bereits schon ein Kind adoptiert jetzt aber noch ein weiteres, ein junges Mädchen namens Raya aus dem Ausland. Und leider muss ich halt schon bald erfahren, dass das Mädchen an einer Bindungsstörung leidet und zu niemandem in ihrer Umgebung eine Bindung aufbauen kann. Und darüber hinaus bringt Raya auch noch andere ständig in große Gefahr. Vor allem ihre ältere Adoptivschwester Nicolina. Und das stellt eben Wiebke, die Pferdetrainerin, vor eine wirklich schwierige Aufgabe und halt auch vor schwierige Gedanken. Denn irgendwann muss sie sich halt die Frage stellen, wie weit gehe ich für meine Liebe zu diesem Kind? Und dieser Film wird generell gerne mal als, ja, Babadook mit Pferden abgehandelt oder beziehungsweise schnell abgekanzelt.
Ja.
Und das kann man gerne machen. Das ist ein Vergleich, den man bringen kann und der das Ganze, sag ich mal, auch negativ vielleicht einordnet. Aber man muss halt auch mal sagen, selbst wenn man Babadook nicht gut findet, dass auch Babadook gewisse Qualitäten hat, rein inszenatorisch und atmosphärisch. Und dementsprechend würde ich sagen, so knapp formuliert das klingt und so abfällig das vielleicht auch klingen mag, wenn man so sagt, ist ja wie Babadook mit Pferden, trotzdem steht es für ein gewisses Qualitätsmerkmal oder beziehungsweise für eine gewisse Qualität, die Pelikanblut meiner Ansicht nach erfüllt. Denn sowas aus Deutschland zu sehen, ist nicht gerade selbstverständlich. Würdest du mir hoffentlich beipflichten, André?
Ja, würde ich ganz genau unterschreiben. Also ich habe den damals auf dem Filmfest Hamburg gesehen und da hatte ich aber auch im Vorfeld eben schon, da waren die ersten ein, zwei Stimmen schon so draußen und da war auch eins der ersten Sachen, die ich gelesen hatte, der deutsche Babadook so. Und ich war schon so, oh, okay, weil ich mag Babadook sehr gerne. Ich halte den für einen der besten Genre-Produktionen der letzten Jahre. Und ja, war natürlich entsprechend gespannt, was da passiert. Und ja, wird das nachher ein Abklatsch und nur auf Deutsch oder wie auch immer. Aber muss natürlich eben sagen, dass Pelikanblut, also er kann sich diesen, man kann diese Assoziation schaffen, aber irgendwie auch nicht. Weil dann Pelikanblut doch was ganz anderes macht und vor allem andere Elemente in den Vordergrund stellt, was halt so ein bisschen, also das, was am ehesten überlappt, ist eben diese Konstellation aus einer überforderten Mutter mit einem anstrengenden Kind. Aber selbst, also auch die Intention, warum das Kind irgendwie anstrengend ist, sind ja schon unterschiedlich so. Und generell muss man erstmal ganz klar sagen, es ist halt für eine deutsche Produktion, ist das alles auf einem fantastischen Niveau. Ich hatte inszenatorisch, Kamera, Schnitt, wirklich alles fantastisch. Ist wirklich einfach ein komplett gutes Filmerlebnis auf jeder Ebene. Und generell muss man ja auch erstmal sagen, bei Pelikanblut in erster Linie, was man bei Babadook ja auch zwar sagen kann, ja, ist auch ein Drama, aber Babadook vermischt ja dann trotzdem mehr, auch wie in Hereditary, mehr eben das Drama mit dem Horror und verknüpft das eben beides. Pelikanblut, muss man schon sagen, direkt auch vielleicht als Warnung für die Erwartungen, ist es in dem Sinne kein Horrorfilm. Das ist schon wirklich in erster Linie schon ein klares Drama, aber hat eben Genre-Züge, die aber eben sehr bedeckt sich halten erstmal. Sondern die Atmosphäre, die hier bei Pelikanblut, finde ich, entsteht über die Laufzeit. Die baut sich auch wirklich sehr langsam auf und sehr behäbig und vor allem eher so ein bisschen unterschwellig. Und es geht ja schon erstmal wirklich klar um diese Familienkonstellation. Und das große Thema, was bei Pelikanblut ja vorschwebt, ist ja dieses, ja, wie weit geht eine Mutter oder was würde eine Mutter alles tun, um eben einer Tochter, sei es sie jetzt eben wie hier auch adoptiert, nicht die eigene quasi oder eben nicht die leibliche Mutter, wie weit würde sie trotzdem gehen, um dieses Familienkonstrukt quasi zu erhalten um jeden Preis und was würde man dafür in Kauf nehmen oder ja, über welche Hürden würde man gehen?
Und was machst du, wenn wirklich alle Mittel ausgeschöpft sind?
Ja.
Ja, und das ist so das Ding, was dem Film so auch, glaube ich, ein bisschen die Aufmerksamkeit, sage ich mal, geraubt hat oder das, was dem Film so ein bisschen auch vielleicht, ja, nicht unbedingt geholfen hat, sagen wir es mal so. Denn ein anderer Vergleich war natürlich dann halt, okay, das ist Systemsprenger mit Pferden oder halt Systemsprenger mit trifft Babadook, das war halt auch mal so ein gängiges Ding, was man immer gesagt hatte. Oder Systemsprenger in Übernatürlich. Und ja, also wenn es um die rein gesellschaftliche und soziale Komponente und halt irgendwie das Aufzeigen von gewissen gesellschaftlichen oder pflegeinstitutionellen Missständen gibt, ja, dann ist da Systemsprenger der deutlich klarere und vielleicht auch bessere Film. So, aber diesen Weg geht Frau Gebbe ja gar nicht, diesen Weg will sie eigentlich gar nicht gehen, sondern diesen Weg benutzt sie, um halt wirklich zu ergründen und zu erklären und zu motivieren, warum sich Wiebke eben zu dem entscheidet, wozu sie sich spätestens gegen Ende des Films entscheidet. So, oder warum sie halt das macht, was sie macht. Und warum sie halt auch vieles in Frage oder in Zweifel stellt, was sie bisher gemacht hat, weil es eben so wenig geholfen hat. Und das sollte man sich wirklich vor Augen halten. Es ist nicht per se ein Film, der auf Mystery und Spannung nicht auf Spannung, der per se auf Mystery und Übernatürliches angesetzt oder angelegt ist, sondern der halt, ja, wie du schon gesagt hast, langsam seine Geschichte aufbaut, seine Figuren entwickelt, die Situation entwickelt, vieles auch noch, sag ich mal, in Verbindung zu einem Pferdetraining oder einem Pferdetrainingsprogramm für Polizeipferde stellt. Das ist ja auch immer wieder, sag ich mal, schon fast symbolisch oder als Metapher gedacht. Und dementsprechend, ja, obwohl, sag ich mal so, und trotz allem, obwohl dieser Film, sag ich mal, eher auf der bodenständigen, realen Ebene bleibt, ist da immer so ein kleiner, bedrohlicher Schatten, sag ich mal, der da über allem schwebt. So, weil man ja nicht genau alles weiß. Man ist ja genauso ahnungslos wie Wiebke, die nicht weiß, warum Raja so ist, wie sie ist.
Ja.
Und selbst wenn das nicht irgendwie, weiß ich nicht, herkömmlicher Natur ist, selbst dann hat man, sag ich mal, auch als Genrefreund immer diesen Bedrohungsschatten, der sich ja auch zum Beispiel einfach darin äußern kann, dass dieses Kind wirklich, ja, reuelos, gnadenlos, erbarmungslos ist und dazu dann halt auch irgendwie schlimme Sachen macht. Also man kann ja auch das Ganze dann als Abgründe der menschlichen Psyche oder der Seele sehen und wie halt diese Abgründe schon im jüngsten Alter, sag ich mal, entstehen können und dann halt zu den schlimmen Dingen führen, so. Also, da ist schon ein gewisses Spannungsfeld bei diesem Film vorhanden und das muss halt nicht immer nur übernatürlich sein, sondern kann auch dann genossen werden, wenn man irgendwie, ja, weiß ich nicht, auf so knallharte Familiendramen oder so steht.
Ja, und vor allem sind auch deutlich unangenehme Momente drin, wo du wirklich wo es bei dir sich zusammenzieht und nicht aufgrund von Gewalt oder so, sondern einfach von Momenten, wo du dir, wenn du dir vorstellst, dass du in dieser Situation wärst, einfach denkst, oh fuck, da würde ich jetzt nicht gerade nicht drinstecken, weil es ja dann auch natürlich darum geht, wenn eben die Mutter, übrigens super gespielt von Nina Hoss, macht sie ganz großartig, wenn sie dann eben ja, sich eben Lösungen sucht, die auch vor allem dann irgendwann nicht mehr konventionell sind, geht's ja auch eben darum, das kriegen dann andere wiederum mit. Ja, was halten dann andere davon? Wie reagiert dein Umfeld auf die Dinge, die du da tust? Die einen spalten sich von dir ab, die anderen wollen helfen, geraten aber genauso an ihre Grenzen des Möglichen. Und ja, wie reagieren eben auch Familie, Freunde und so weiter auf das, was du da eben durch und mitmachst? Und dann passieren eben auch Dinge, die auch dein Umfeld mit dann irgendwann betreffen. Und auch da wieder, dann bist du in der Situation, fuck, so, ich bin das jetzt irgendwie mit Schuld, ne, weil es ist ja trotzdem mein Kind und so weiter. Also es geht da schon um diese Gefüge auch, die so diese ja, all diese Unternehmungen mit einbeziehen und die Person, die es mit einbezieht. Und dann hast du natürlich auch noch diese, also sie ist ja alleinerziehend so quasi, und dann geht es ja noch um dieses Anbandeln eben hier mit dem Charakter von hier Muratan Muslu. Und also noch ein bisschen Liebesgeschichte auch so mit drin oder so beziehungsweise anbahnende Beziehungsgeschichten. Das steckt ja auch alles mit drin und führt eben zu immer wieder auch sehr spontan unangenehmen Momenten, die ich dem Film alle hochreiße, weil die mich immer erwischt haben. Und so was eben den Mystery-Part angeht, kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen. Das ist so ein bisschen, als ob du eine Akte X-Folge guckst, aber nach der Folge denkst du, ja gut, hätte auch ein Tatort sein können. Also nicht von der Machart her, sondern weißt du, so, du erwartest halt wieder bei Akte X irgendwas total krasses, wie Geister, irgendein Ungeheuer oder irgendwas. Und dann war es aber vielleicht dann diesmal doch wieder was Normales. Irgendwie war doch nur ein Killer oder war nur ein Mann, der sich irgendwie als Frettchen, Riesenfrettchen ausgegeben hat. Und das war am Ende was ganz Natürliches. Und so ist es ein bisschen so bei Pelikanblut. Also der Film, der spielt zwar so damit, aber nach dem Film bist du so, okay, ja, okay, ich verstehe jetzt, wo die Vergleiche herkommen, aber die Qualitäten oder eigentlich das Merkmal liegt doch schon auf was anderem, auf dem Drama-Aspekt. So, das kann man so ein bisschen so sagen. Da wird man so ein bisschen einordnet. Das Problem ist, glaube ich, an dem Film kann man sich das Genick brechen, wenn man eben mit der falschen Erwartung reingeht. Also erwartet eben genau eben das nicht, erwartet keinen Horrorfilm. So, das ist ganz wichtig. So, es ist er halt nicht so. Er spielt halt mit Elementen, aber geht da eben nicht mit der Erwartung rein, ich gucke jetzt wirklich einen Horror-Mystery-Thriller oder sowas.
Aber eben auch ein, sag ich mal, ja, schon so leicht bedrohlich brodelndes Drama, das halt wirklich stellenweise unangenehm ist. Sowohl körperlich als auch mental.
Ja.
So. Und ich muss halt sagen, wir haben ja hier, also für die Interessierten, ich habe hier mit meiner Kollegin oder mit unserer Kollegin Antje, haben wir hier schon bei Fred Carpet über das Erstlingswerk von ihr gesprochen, Tore tanzt. Da schafft sie noch ein paar härtere Momente meiner Ansicht nach. Da ist aber auch die Grundlage eine ganz andere und deutlich fiesere. Aber nichtsdestotrotz, Frau Gebbe behält ihre, sag ich mal, Magengruben, also ja doch, Schlag in die Magengrube Qualitäten behält sie bei. Also das fand ich sehr erstaunlich. Und es ist schön zu sehen, dass wir hier in Deutschland solche Filme, sag ich mal, herstellen können und machen können.
Ja, und, also, ja.
Ja.
Ich wollte sagen, also klar, wir haben jetzt viel eingeordnet, aber jetzt wirklich auch mal zum Punkt zu kommen, also Pelikanblut von mir eine absolute Empfehlung. Es ist ein super Film. Man muss halt nur richtig drauf eingestellt sein. Und trotz meinem Foreshadowing, was ich bekommen habe damals vor dem Kinobesuch mit von wegen Deutscher Babadook, und ich natürlich so eine kleine Erwartungshaltung im Hinterkopf damit hatte, aber natürlich möglichst versucht habe, da frei ranzugehen, war ich trotzdem halt mega begeistert. Also ich habe mich davor jetzt nicht irgendwie beeinflussen lassen von dieser Einschätzung. Und von daher kann ich nur wirklich empfehlen. Also es ist ein fantastischer Film, und das aus Deutschland absolut. Kann da absolut mit diesem, sag ich mal, neuen, modernen Ansatz mit so eben mit solchen, ich benutze jetzt mal nicht Horror, sondern so Mystery-Themen, so in dem Sinne Drama, Mystery zu verknüpfen, damit umzugehen, kann da absolut auf der Messlatte mithalten, der Film der letzten Jahre, was international eben passiert ist. Und ja, wie gesagt, tolles Schauspiel, produktionstechnisch auf absolut hohem Niveau, Magengrubenschläger drin, Spannung drin, rührende Momente drin, alles dabei eigentlich. Also ich fand den wirklich, wirklich extrem stark.
Können wir so stehen lassen, oder?
Kann man so stehen lassen, und jetzt eben ab 9. April dann eben erst endlich auf Blu-ray und DVD raus, und auf Prime gibt's ihn auch jetzt schon wieder. Oder ich glaube sogar auch bei iTunes und so, also digital kaufen kann man jetzt schon. Aber spätestens ab 9. April auch auf Disc dann. Also absolute Empfehlung hier, glaube ich, von uns.
Also.
Ich habe nur noch eine Frage, weil ich noch natürlich auf den Release am 9. April gewartet habe, aber gestern natürlich auch Bock hatte, sowas zu sehen. Und deswegen habe ich mir gestern We Need to Talk About Kevin angeguckt, in der Hoffnung, dass das vergleichbar wäre. Wie sehr ist es vergleichbar auf einer Skala von 1 bis 10? Ja. Also geht das so in die Richtung? Also ist es mehr We Need to Talk About Kevin oder mehr der Babadook?
Es ist unfair dem Film eigentlich gegenüber, weil er verfolgt eigentlich ein anderes Ziel.
Okay. Das ist ja umso besser. Also ich war nur so, weil man ja auch, also diese Babadook-Sachen kamen mir da auch spontan dann immer in den Kopf. Und wenn man den Film nicht gesehen hat, aber drüber nachdenkt, wie der so ausgehen könnte, kommen einem ja unweigerlich dann diese Referenzen.
Und bei We Need to Talk About Kevin, da geht es ja mehr um das Ergründen von der Figur von Tilda Swinton. Also wo ja so ein bisschen versucht wird, irgendwie zu zeigen, warum ist die Figur so, und was hat dazu geführt, dass sie halt jetzt, sag ich mal, mit ihrem Sohn da klarkommen muss. Und da geht's eigentlich bei Pelikanblut nicht so wirklich drum. Also es geht nicht darum, dass Nina Hoss in ihrer, weiß ich nicht, Person so weit ergründet wird, warum sie jetzt so bereit ist, sich so für dieses Kind aufzuopfern, sondern es geht einfach nur darum, dass sie es halt, was sie halt macht, ja, und dass sie es halt machen möchte. und dass sie halt nicht aufgibt oder beziehungsweise, dass sie halt bereit ist, sehr viel in Kauf zu nehmen, nachdem sie schon sehr viel ausgeschöpft hat. Das ist so der Kern meiner Ansicht nach des Films.
Okay. Gut. Ja, ich bin auch auf jeden Fall sehr gespannt und es hat mich auch geärgert, der ist ja dann auch so ein bisschen leider. Diesen ganzen Corona-Sachen auch wieder ein bisschen zum
Und da Opfer kommt schon mal aus Deutschland gefallen. So ein Film daher, weißt du, der jetzt halt sowohl das Genre-Publikum erreichen kann, aber halt auch, sag ich mal, die, weiß ich nicht, die Arthouse-Freunde, sag ich mal, irgendwo mitnimmt und halt aber auch ein normales Publikum vielleicht irgendwie erreicht, weil man da halt wirklich einfach eine Mutter sieht, die um ihr Kind kämpft. So. Also das finde ich schon in Ordnung. Also ich finde, sowas gucke ich mir oder würde ich mir als ZDF-Fernsehfilm, weiß ich nicht, 10-mal eher angucken. Also würde ich, weiß ich nicht, hätte es nur gehießen, ja, der Film würde jetzt nur als Premiere im ZDF laufen. Ist so ein neuer Fernsehfilm oder sonst irgendwas oder kleine Fernsehspiele, was weiß ich. Ja, hätte ich gesagt, geil, Alter, Respekt, super. Und deswegen muss ich jetzt halt auch sagen, hey, nutzt die Gelegenheit, euch den Film mal anzugucken, weil es ist halt nicht üblich, dass man sowas aus Deutschland kriegt. Und da sollte man auch eben diese Sachen, die auch uns, sag ich mal, dann eben ansprechen, und erreichen, dass man die halt auch eben weitertragen sollte.
Ja, aber es stimmt halt schon, ne? Der legt schon ziemlich einen Zielgruppenspagat und fällt dabei nicht auf die Schnauze, muss man erstmal hinkriegen, ne? Also das stimmt schon, ja.
Natürlich ist es immer ein spezielles Thema, ne? Es ist ein düsterer Film, so, es ist kein sehr hoffnungsvoll scheinender Film.
Nee, ist halt kein Feelgood, ne? Klar.
Ja, und da muss man natürlich auch Lust drauf haben, das verstehe ich. Er ist auch nicht gerade kurz, das verstehe ich dann auch, dass man sagt, das ist vielleicht nicht unbedingt mein Gusto. Aber trotzdem, ja, ändert nichts an der Tatsache, dass wir halt selten sowas präsentiert bekommen aus unseren heimischen Gefilden. Und trotzdem sind unsere heimischen Gefilde immer noch stilprägend für Filme, die im Jahr 2001 erscheinen. Ja, wie alt sie sind, egal wie alt sie sind. Und wir werden wieder zurück bei Fritz Lang, meine lieben Freunde. Nämlich in Form von Robotic Angel. Der ist jetzt auf DVD und Blu-ray schon ein bisschen draußen, aber steht bei mir schon seit Ewigkeiten auf der Watchlist. International ist er auch bekannt als Metropolis und stammt von einem Mann, ja, dessen echten Namen ich hier gleich nochmal nachlesen muss, aber sein Künstlername ist Rintaro. So wird er als Regisseur genannt oder als Mangaka oder als TV-Regisseur oder Anime-Autor und keine Ahnung. Ja, und jetzt, um Robotic Angel aka Metropolis zu beschreiben, versuche ich es einfach mal ganz kurz mit einer Inhaltsangabe, die vielleicht nicht alles zusammenfasst, was diesen Film ausmacht. Aber es geht hier um Kenichi und seinen Onkel, einen Detektiv namens Shunsaku Ban. Die reisen von Japan aus in die fantastische große Metropole namens, ja, Metropolis. Sie sind auf der Suche nach dem Verbrecher Dr. Lawton. Der soll nämlich, ja, mit menschlichen Organen rumexperimentiert haben und das hat eine gewisse Folgung nach sich gezogen. Doch als sie Dr. Lawton schließlich finden, werden Kenichi und Shunsaku getrennt und geraten in eine riesige Verschwörung, die ja die Stadt Metropolis in ihren Grundfesten erschüttern wird, aber eigentlich ja zu neuen Größen führen soll. Und es kommt halt auch unter anderem dazu, dass Kenichi auf ein junges Mädchen namens Tima trifft, die halt, ja, vermutlich weder Mensch noch Roboter ist, sondern eine völlig neue Form von Lebewesen. So kann man sagen.
Ja, durchaus. Und bei allen Filmen, wo die offizielle Beschreibung das Wort riesige Verschwörung oder gigantische Verschwörung benutzen muss, handelt es sich natürlich wieder nur, also überkomplizierte, überkomplexe Handlungen, wo auch teilweise die eher routinemäßig erzählte Geschichte dann so noch aufgepeppt wird. Also es tauchen ja fast im Minutentakt neue Figuren auf, dann werden wieder neue Handlungsorte aufgemacht. Es gibt quasi so diesen Moloch-Stadt, was ja auch schon bei Fritz Lang dann immer so ein Ort sozialer Gegenstände, utopischer Visionen war, das passiert. Es gibt ganz viele verschiedene Stilelemente, also Metropolis erschlägt einen im positivsten Sinne des Wortes eigentlich im Minutentakt.
Es ist wirklich. Ich muss auch sagen, André, wenn du die Gelegenheit hast, guck's dir an. Ich habe den Film halt auch echt ewig vor mir hergeschoben. Jetzt habe ich die Gelegenheit durch eben die Blu-ray-Veröffentlichung, die wirklich auch gelungen ist, meiner Ansicht nach, habe ich das jetzt nachholen können. Und ich bin wirklich überrascht und fasziniert, dass dieser Film so lange an mir vorbeigegangen ist. Ja, man muss jetzt dazu sagen, Rintaro hat hier zusammen, also beziehungsweise, fangen wir mal klein an. Rintaro hat hier Computergrafiken zum Einsatz gebracht. Dieser Film ist wirklich sehr stark geprägt von CGI-Animationen und Hintergründen und Elementen, die aber halt in Kombination mit den handgemachten Zeichnungen und Farben und was weiß ich, dann doch eine echt erstaunliche Einheit ergeben. Ja, man merkt diesen Animationen ihr Alter an. Und deswegen bin ich ein bisschen traurig, dass ich diesen Film jetzt gesehen habe, wo ich Vergleichbares schon kenne, wo die Fusion aus Zeichentrick oder handgezeichneten Bildern und eben computeranimierten Bildern, wo ich die halt schon ein bisschen besser gesehen habe und auch ein bisschen beeindruckender. Dieser Film ist von 2001 und so fühlen sich halt auch viele digitale Bilder an. Aber trotzdem, ich finde diesen Ansatz toll, den Rintaro hier angesetzt hat, der sagt, das ist nur eine weitere Form, um das Medium zu neuen Höhen zu führen, um eben das Beste aus dem Medium zu schöpfen, um eben auch die Grenzen, die von den Handzeichnungen her irgendwie gesetzt sind, dass man denen halt entgegenwirkt, dass man über diese Grenzen hinausgeht. Und ich finde, das macht der Film meiner Ansicht nach im richtigen Maße. Also wenn man jetzt nur mal auf das Verhältnis von digitalen und handgezeichneten Bildern eingeht. Mhm. Und ja, das finde ich schon ziemlich geil. Ich weiß nicht, Timo, ich glaube, es wäre noch mal kurz sinnvoll zu erklären, wie diese Entstehungsgeschichte dieses oder wie es halt dieser Film überhaupt zustande gekommen ist. Denn das sind 70 Jahre, die hier verstrichen sind, bevor dieser Film überhaupt im Kino zu sehen war.
Ja, also ich glaube, da ist auch inzwischen viel so Legenden- und Mythenbildung dabei, denn es beruht nicht auf dem 1927 entstandenen Film Metropolis, sondern der Zeichner des Mangas hat lediglich ein einziges Szenenfoto aus Metropolis gesehen und darauf basiert 1949 ein Manga dazu geschrieben. Ob das jetzt wirklich so stimmt, weiß man nicht. Aber der Manga und der Film unterscheiden sich schon essentiell. Also Manga sind wohl kaum Referenzen auf den Film zu sehen, bis auf ein paar Ähnlichkeiten. Der Film hat schon deutlich mehr Merkmale, die auch Metropolis aufweist. In erster Linie auch mit dieser Riesenstadt natürlich. Und die Macher des Films werden natürlich Metropolis auf jeden Fall vorher gesehen haben. Aber es ist weit davon entfernt, irgendwie mehr als eine kleine Hommage oder ein paar Referenzen zu haben. Also der Film ist komplett eigenständig, beschäftigt sich natürlich auch sehr mit diesen japanischen Themen, dieses Streben nach Perfektion, die Suche nach der eigenen Identität, was sich auch in diesem Cyborg-Mädchen wiederfindet. Und diese Perfektion findet sich in diesem gigantischen Turm, der in Metropolis bzw. Robotic Angel Ziggurat genannt wird. Und auf diese Ziggurat bezieht sich auch dieser biblische Turmbau zu Babel. Also es sind auch sehr viele religiöse Motive zu finden. Und wie der ganze Film, also auch das ist too much. Auch wieder im positivsten Sinne. Aber du wirst mir wahrscheinlich auch beistimmen. Man schaut ihn einmal, um überwältigt zu sein und das zweite Mal, um ihn zu verstehen.
Ja, ich würde ihn jetzt noch mal anschauen, um ihn eigentlich noch mal zu genießen. Also um mich in diesen Bildern zu ergehen, weil das muss man ja auch sagen, das ist eine Detailverliebtheit und eine Lebendigkeit, die dieser Film erzeugt. Das ist unglaublich. Jetzt bringen wir halt noch mal den dritten Mann ins Spiel, denn wie gesagt, dieser Comic Metropolis entstanden anhand der Bilder, die Osamu Tezuka gesehen hat als kurz aus dem Krieg oder frisch aus dem Krieg gekommene, die haben ihn halt inspiriert für seinen Manga und der hat auch eine andere Geschichte als der Film. Ja, er hat dann irgendwann ein eigenes Studio gegründet, beziehungsweise hat dann mit Rintaro, die haben sich dann irgendwann kennengelernt und Rintaro war Zeichner für Tezumo und Tezuka, Entschuldigung. Und dann irgendwann in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, hat dann Rintaro Katsushiro Otomo kennengelernt, der schon damals angefangen hatte, seine Akira-Bücher zu machen oder wo schon die ersten Akira-Bücher existiert haben. Und die beiden kennen sich halt eben auch aus diesem TV-Studio, das unter anderem ja den ersten großen Anime, glaube ich, inszeniert hatte oder beziehungsweise für den ersten großen Anime-Boom gesorgt hatte in Form von Astro Boy. Deswegen gibt es halt dann auch, und das ist mir erst wirklich nach diesem Film aufgefallen oder bewusst geworden, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, woher kenne ich Kenichi? Und ja, also das ist so eine Referenz irgendwie, die muss ich erst irgendwie nachlesen, bevor ich sie dann wirklich realisiert habe. Den haben sie dann noch mit da untergebracht. Und ja, Otomo hat dann halt zusammen mit Rintaro auch das Drehbuch dafür geschrieben. Und das finde ich, das merkt man so in allen Facetten, eben was die Ausmaße der Settings angeht, was dann aber auch so die Dimension von zum Beispiel Action oder actiongeladenen Sequenzen angeht, was diese Lebendigkeit angeht und was diese Größe einfach dieses Films angeht. Diese Metropole, das ist halt wie Neo-Tokyo. Ja, und es ist so dieses, ja, es stellt ständig heraus, wie unbedeutend und klein der Mensch ist im Vergleich eben zu dieser Stadt. Und das hat mir echt richtig, richtig gut gefallen.
Gerade weil er auch wieder diese Warnung davor hat, natürlich komplett der Technik zu zerfallen, aber gleichzeitig nicht so technikfeindlich ist wie viele oft westlich geprägte Sachen. Also das, finde ich, schaffen japanische Animes wie zum Beispiel auch Summer Wars ganz gut zu zeigen. Technik hat auch ihre Vorteile. Man muss halt nur darauf achten, wie man sie wirklich nutzt, was bei so Sachen wie Black Mirror ja komplett runterfällt. Da ist halt Technik immer böse, immer feindlich, kann nie irgendwas Gutes draus erwachsen. Da, finde ich, schafft es japanische Filmeschaffende es besser, diese Balance zu halten und gleichzeitig so immer die Dosis macht, ja, also das Gift besser zu betonen. Aber auch das finde ich halt schön, dass da quasi auch Tima, diese Mensch-Roboter-Person, dass die auch quasi gar nicht als böse gezeichnet wird, beziehungsweise auch die Roboter nicht, sondern eher die Leute, die was gegen Roboter einwenden, dann eher so als die Antagonisten
bezeichnet werden. Ja, also dass man so eine Art Kompromiss oder Schulterschluss sucht. Und ja, was Fritz Lang damals mit der Arbeiterklasse gemacht hat, auf dessen Rücken so eben die Utopie oder eben das Metropolis aufgebaut ist, das macht halt hier Rintaro eben mit den Robotern. Und das fand ich eine schöne Idee. Also es war einfach eine schöne Weiterspinnung des Ganzen. Und es ist eine schöne Fusion, weil, wie gesagt, du hast halt hier den Comic oder den Manga, der als Vorlage dient. Du hast Fritz Lang, der im Design vor allem und in dieser Welt irgendwie die große Vorlage ist. Du hast aber halt dann auch Film Noir und Krimi-Elemente in Form des Detektivs Shunsaku oder in Form von Kenichi, die halt versuchen, sag ich mal, Licht ins Dunkel zu bringen und sich dann halt auch eben durch die Metropole bewegen, in den Rotlichtvierteln bewegen, Spuren nachgehen oder verfolgt werden und so weiter. Du hast dann aber auch, ja, du hast sogar politische Dimensionen, wenn du dann halt so eine Privatfirma hast, die irgendwie für Sicherheit sorgt, so einen privaten Staatsschutz, der irgendwie, ja, halb mit dem öffentlich-rechtlichen Staatsschutz irgendwie kooperiert, aber dann auch irgendwie sein eigenes Ding macht, so, also wo du halt merkst, dass es wirklich Firmen sich in staatliche Bereiche einmischen und die dann halt auch irgendwann kontrollieren. Also es ist wirklich sehr viel in diesem Film drin und ich war wirklich erstaunt, wie der Film das alles irgendwie handelt, ohne, ja, zu viel von irgendwas zu werden. Ja, also so das Gegenteil von Satanic Panic, weißt du? Alles haben und aber nur irgendwie immer zu wenig haben. Und hier bei dem hast du so viel von allem und plus noch so viel Jazzmusik, die halt irgendwie immer atonal oder beziehungsweise irgendwie, die halt irgendwie entgegensetzt zu dem wirkt, was du da siehst, aber die dann tatsächlich auch mit Methode eingesetzt wird. Weil immer, wenn es halt in die Unterwelten geht, dann kommt vor allem Jazz zum Einsatz. So. Und das finde ich auch als Stilmittel, um so die unterschiedlichen Levels und Ebenen und gesellschaftlichen Unterschiede zu verdeutlichen, finde ich das echt,
Ja, also der Musikeinsatz war super. Auch so, dass eigentlich in der besten Actionsequenz des Films dieser Ray Charles Song "I Can't Stop Loving You" läuft. Wie gut das war. Also das hat ja schon so Leftovers-Niveau gehabt vom Musikeinsatz. Wie das gar nicht passt und gerade deshalb so
und
perfekt.
Und es ist wirklich eine ergreifende, meiner Ansicht nach ergreifende Szene. Und es ist nicht lang her, dass ich das gesehen habe, so wo man eigentlich nur denkt, oh, aus der Distanz betrachtet sind so manche Dinge ja immer ergreifender. So, weil man irgendwie den Stellenwert begreift oder weil man irgendwie die Dimension begreift, die diese Szene irgendwann eingenommen hat, auch bei anderen Leuten. Aber ich kann jetzt sagen, Alter, so direkt, nachdem ich das jetzt gesehen habe, boah, super, dieses "I Can't Stop Loving You" und dann die Bilder, die man dazu sieht, ja, mit der Detailliertheit und mit der Finesse und aber dann auch mit dieser Geschichte, die man halt bis dahin mitbekommen hat. Ja, wirklich, eine der besten Endsequenzen, die ich jetzt dieses Jahr bisher gesehen habe.
Ja. Das ist stark. Und ich finde deshalb auch so, ja, auch ein bisschen verwirrend, weil es uns ja auch, also ich habe den damals im Kino gesehen, aber auch nur, weil die restaurierte Fassung von Metropolis ja auch 2001 nochmal ins Kino kam. Und ich weiß, das wird wahrscheinlich eine zeitliche Zufall gewesen sein, aber quasi Metropolis nach Robotic Angel im Kino gesehen zu haben, war natürlich auch ein bisschen verwirrt, weil man dann natürlich denkt, okay, Metropolis hat sich auch da ziemlich viel rausgesucht, obwohl man genau weiß, es ist andersrum, also ein bisschen die Arthouse-Variante von Demons und Demons 2 und das war dann halt schon so stark, aber er ist ja verhältnismäßig unbekannt dafür, dass auch, also selbst James Cameron hat ja danach gesagt, das ist der neue Meilenstein des Anime-Kinos für ihn und selbst Roger Ebert hat halt eine 4 von 4, also seine Höchstwertung rausgehauen und gesagt, nicht mal, dass es einer der besten Animes ist, die er jemals gesehen hat, sondern wirklich explizit betont, einer der besten animierten Filme, was ja auch explizit dann alle Disney-Filme noch mit einbegreift. Also der bekommt ja dann halt auch von Presse sowohl wie von ausgewiesenen Filmekennern und Regisseuren wie James Cameron die besten Bewertungen mitgegeben, aber ist trotzdem vergleichsweise kurios untergegangen.
Also, liegt vielleicht an dem Titel, wenn er halt international irgendwie Metropolis, sag ich mal, das wird wahrscheinlich viele verwirrt haben. Und Robotic Angel, ja, muss ich jetzt halt auch sagen, so, ne? Das ist jetzt nicht unbedingt das, was mich als erstes irgendwie anspricht. Gerade wenn ich dann noch dazu mitbekomme, dass es sich hier ja um halt ein Anime handelt, so, ja, Robotic Angel, okay, komm. Wie viele Robotic Angel will ich noch haben?
Ja, die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, also was man ja auch versteht, die haben halt die Lizenzen an Fritz Lamms Kurt-Film. Klar sagen die ja, hey, benenn das mal bitte um. Aber und Robotic Angel ist halt wieder so typisch deutscher Englisch.
Da greifst du nicht auf Anhieb zu, aber ich kann jetzt nur sagen, Leute, also wenn ihr den noch nicht kennt, unbedingt nachholen. Die Animationen mögen angestaubt wirken. Ja. Und ich muss auch sagen, ich war am Anfang schon ein bisschen irritiert. Ich finde diese Figuren, ja, die halt alle so ein bisschen knuddelig wirken, alle so ein bisschen, ja, alle so ein bisschen viel zu, ja, wie soll man sagen, viel zu stilistisch, viel zu abstrakt, würde ich schon fast behaupten, im Gegensatz zu dieser detaillierten und echt durchdachten Welt. Wenn man sich diese Konstruktionen da anguckt, die natürlich auch teilweise Augenzucker sind, das will ich gar nicht abstreiten, aber wenn man sich so diese Konstruktionen anguckt und wie die Roboter in dieser Welt agieren und wie so diese einzelnen, weiß ich nicht, Level, diese einzelnen unterschiedlichen Welten funktionieren und wie man da hinkommt und wie die aufgebaut sind, die Architektur und so, das ist alles sehr präzise, alles sehr detailliert, alles sehr streng nach Plan. Und dann hast du aber diese knubbeligen, rundlichen Figuren so, ja, mit teilweise großen Nasen und allen viel zu großen Füßen und so, die halt alle aussehen wie Astro Boy, so ein bisschen. Ja, oder halt aus dieser Astro Boy Welt stammen könnten. Und dann hast du noch diesen Kenichi, der halt aussieht wie Astro Boy 1:1, nur halt ohne Rüstung. Ja, das wirkte für mich schon irgendwie befremdlich. Aber ich finde, auch das legst du im Laufe der Zeit ab. Denn das wirkt halt einfach alles stimmig so. Du akzeptierst die Geschichte, den Ernst in dieser Geschichte, ja. Auch wenn die Figuren immer irgendwie alle immer so ein bisschen so ein leichtes Grinsen ins Gesicht gezeichnet haben. Aber trotzdem gehst du halt, oder bin ich dann halt voll in dieser Welt aufgegangen, weil sie halt auch an so vielen Stellen immer so schön lebendig gezeigt wird. Wenn dann plötzlich da auf der einen Treppenstufe sitzt dann so ein Typ, ey, ich hab dir den Stoff besorgt, den du haben wolltest, ey, bleib mir weg mit dem Dreck. Ja, oder halt irgendwie ganz hinten links in der Ecke, da prügeln sich zwei, oder da und da werden irgendwie Sachen verkauft und so weiter. Es ist ziemlich viel Gewusel immer im Bild. Und das finde ich halt saugeil. Also das ist etwas, was mich immer sehr anspricht, wenn ich merke, wie viel Feinarbeit in so einzelne Bilder reingegangen sind. Und das, obwohl auch digitale Bilder mit enthalten sind.
Ja, und du hast ja auch viel so die goldenen 20er-Sachen, da hast du so europäische Art Deko-Elemente. Es gibt ja dieses Eisenbahnhotel Coconut, was halt auch so viele verschiedene architektonische Stile miteinander verschmilzt. Und natürlich ist das alles irgendwie too much. Also man kann dem Film auch immer zum Vorwurf machen, dass er von allem zu viel ist. Aber das ist ja immer ein sehr schwacher Vorwurf. Also man muss sich halt dann wirklich drauf einlassen. Aber visuell und künstlerisch passt das dann halt alles komplett zusammen, wenn man sich erstmal kurz mit dem Stil auseinandersetzt.
Also von mir eine absolute Empfehlung. Ich kann es nicht anders sagen. Ja. Also wenn man Akira mag und wenn man mit all diesem was anfangen kann, also mit diesen eher doch bekannter gewordenen Filmen, Prinzessin Mononoke, Schloss im Himmel und ja, natürlich ja klar die Ghibli-Sachen, aber halt auch abseits davon. Ich meine, wir hatten letztens einen deutlich spezielleren Film mit Promare hier und wenn man sich da schon irgendwie dran traut, so, dann sollte Metropolis auf jeden Fall auch einmal gesehen werden. Das ist schon beeindruckend, was hier gemacht worden ist. Es ist meiner Ansicht nach auch eine interessante Geschichte so. Die kennt man natürlich schon in gewissen Zügen, in gewissen Facetten hat man schon, sag ich mal, Filme oder was weiß ich, andere Geschichten gehabt, in denen Ähnliches vorkam, aber diese Kombination aus allem und dass das auch so konsequent durchgeführt wird und dann auch nochmal hier und da ein paar Überraschungen bereithält, plus herzliche Momente, top-notch.
Ja, ja. Definitiv.
Ja, zieh mir rein.
Danke.
Cool, ja. Cool. Sag mal, ich muss mal fragen, ich habe das nicht so ganz verfolgt oder beziehungsweise ich habe vielleicht nicht immer an die richtigen Stellen geskippt oder dann nachkontrolliert. Wir hatten mal so einen Jingle aufgenommen für die Gesichtsbücher des Todes. Spielen wir den immer ein?
Das natürlich. Stimmt.
Den spielen
okay. Natürlich.
Das ist auch gut, dass du es in Folge 5 fragst.
Man muss immer
Podcast, ne? Ja. Ja, da muss noch ein bisschen, ja. Da muss noch ein bisschen dein Game upsteppen. Mein erfolgreicher Podcaster hat seinen eigenen Podcast mindestens 3 Mal nach der Veröffentlichung.
Nach der Veröffentlichung? Okay. damit ich nachvollziehen kann, an welchen Stellen die Kritik berechtigt ist.
Damit du selbst von dir lernen kannst.
Ja. Und auf welcher bitte? Geschwindigkeit? Auf welcher 1,5? Geschwindigkeit hört man
auf minus 1,5. Damit man auch wirklich genau hinhören kann, wenn man Scheiße geredet hat. Ja.
Okay. Oder wenn man halt wirklich will, dass man sich wie ein Alkoholiker anhört, ne?
Das schaffe ich auch ohne minus 5.
Genau, das ist sehr schön.
Nein, ja, das schaffst du plus 5.
aber natürlich, der wird immer eingespielt, ganz klar. Wie zum Beispiel jetzt.
Gesichtsbücher des Todes.
So, also ich habe eher wieder 2 Quizzes. Ich habe leider diesmal keine philosophischen
Fragen. Aber müssen wir jetzt eigentlich noch ein paar Quizze auflösen?
Aber...
Na, wir haben ja gesagt, wir machen das.
Das machen wir also Social Media, wir wissen ja gar nicht.
Ich kann nur sagen, die letzten 2 wurden auf Social Media nicht erraten erfolgreich. Das heißt, die werde ich jetzt quasi heute Aufnahmestand, Samstag vor der Veröffentlichung dieser Folge, werde ich jetzt rückwirkend jetzt auch auflösen am Wochenende, weil ist niemand drauf gekommen. Es gab ganz viele es gab ganz viele Vorschläge von Safdie-Filme bis hin zu Conan, bis hin zu allem Möglichen, aber es wurde alles nicht erraten in den letzten 2 Wochen.
Ja, 2-0 für Tino, würde ich sagen. Ne?
Das. Ja, wobei ich natürlich auch ein bisschen Heimvorteil.
Obwohl, nee, warte mal. Moment. Wir hatten aber schon eine Auflösung, ne? Also, es heißt Publikum 1.
Einer wurde erraten, der ist das erste.
Stimmt.
Wurde erraten, aber die letzten beiden halt nicht.
Okay, Publikum 1, Tino 2.
Deswegen habe ich jetzt auch wieder Sachen rausgesucht, mit denen ich meinen Punktevorsprung aufbaue. Ich gebe für den ersten Quiz nur als Tipp: André Hecker würde es erraten. Also. Welche Filmreihe wird gesucht? Liebe die Teile. Der letzte musste jetzt nicht unbedingt sein, aber bis dahin sind alle einfach super.
Ich habe eine Idee, aber diese Idee werde ich hier nicht verraten. Das sollen doch bitte gerne die Zuhörerinnen und Zuhörer machen.
So, und dann wurde in einer der vielen Facebook-Gruppen sich bedankt, aber gleichzeitig auch beschwert. Und es gibt einen minimalen Tipp darin. Also wer das errät, da habe ich auch größten Respekt davor. Also, Servus, habt ihr hier in der Gruppe schon viele gute Filme vorgeschlagen bekommen, danke dafür. Aber der Film, war ja wohl der allerletzte Scheiß, war wie ein Vortrag von den Zeugen Jehovas und das 1¾ Stunden. Gute Nacht.
Ja, das ist eine gute Frage.
So. Ja.
Ein Vortrag von den Zeugen Jehovas.
Ja, das könnte... Eigentlich auch nicht. Also wenn man den Film gesehen hat, versteht man, warum jemand darauf kommt, beziehungsweise das so empfindet.
Aber er hat nichts mit dem eigentlichen Film zu tun.
Vorher auch.
Also
ja, wie bei den meisten Beschwerden ja nicht so.
Ja, okay. Ich habe eine Vermutung, aber die traue ich mich auch nicht laut auszusprechen.
Kleiner Tipp, ich finde den Film sehr, sehr gut. Deswegen gefällt mir das ja immer am besten, wie ich ja auch immer liebend gerne 1-Sterne-Bewertungen zu Filmen, die mir sehr am Herzen liegen, auf Amazon lese. Nichts tut mehr weh.
Damit du noch was spürst heutzutage, ne?
Ja,
kenne ich. Die x-te Rezension, wenn jemand schreibt, Hereditary ist doch kein Horrorfilm, dann krieg ich immer Schmerz.
Ja.
Oh, jetzt wollen wir das Fass bloß nicht aufmachen.
Ja. Jetzt überlassen wir lieber den Profis bei Facebook.
Ja, mach mal das Fass zu mit deiner kongenialen Abmoderation. Ach warte, ich wollte noch einen Funfact, den habe ich eben bei Satanic Panic nicht loswerden können. Aber die Regisseurin Chelsea Stardust war auch bei 23 Filmen die persönliche Assistentin von Jason Plum. Also ihr Handwerk bzw. ihr Insiderwissen hat sie schon von einem der Größten oder zumindest von einem der Produktivsten gelernt. Also das stelle ich mir als Job ganz angenehm irgendwie vor. Zumindest wäre das was ich mir auch gerne mal angucken würde, wie Jason Plum so arbeitet.
Na, er versteckt sich den ganzen Tag im Schrank und springt da draußen und schreit Buh.
Ja, Oder liest so Treatments durch, die so 3 Zeilen sind, guckt, ob von den 180 Millionen, die Paranormal Activity eingespielt hat, noch 2 da sind und sagt so, ja hier, los geht's. Weil im Prinzip macht er auch nichts anderes als jemand, der in so einen Aktienfonds investiert, oder? Ja,
der Aktienfonds
oder?
Ist halt ein Jumpscare.
Er hat halt 100 Anteile und 50 davon aber gehen durch die Decke. Ja. Ja, aber Jason Blum, auch wenn ich die Filme nicht immer gut finde, was der da so aufgebaut hat, habe ich höchstens Respekt vor.
Ja, wenn die 180 Millionen von Paranormal Activity aufgebraucht sind, dann kommt halt ein neuer Paranormal Activity. Ist ja auch gerade in der Mache, kommt der neue.
Juhu, toll. Aber dazu nächste Woche mehr.
Ist gerade ernsthaft ein neuer Paranormal Activity?
Eher nächstes Jahr. Ja, genau, ist gerade in der Mache.
Und das ist dann auch wieder nur eine Kamera, die aufgestellt wird, oder was?
Ja, weiß man noch nicht, aber es kommt ein
neuer. Ja, jetzt kann man es aber wenigstens auf Corona schieben.
Teil der offiziellen Reihe, ja. Ja, gut, hier, Corona-Horror hatten wir ja schon mit Hosts. Ja. Der ganz gut war sogar.
Ja, aber der war ja nicht von Jason Blum.
Nein, das nicht.
Der hatte ja nicht.
Aber es war ja ein Laptop-Kamera-Found-Footage-Horror mit Corona verbunden. Der war tatsächlich überraschend kurzweilig.
Ja.
Aber es kommt jedenfalls ein neuer offizieller Paranormal Activity,
ja. Ja. Apropos überraschend kurzweilig, falls euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns natürlich über Reviews auf iTunes, allen anderen Plattformen, Social Media Kommentare und so weiter freuen. Falls ihr euch nicht so gut gefallen haben sollte, geht immer noch die alte Weisheit, wir können mit konstruktiver Kritik noch nicht so gut umgehen. Schreibt uns das einfach per Mail und wir freuen uns generell über jegliches Feedback von euch.
Und über Abos auf den Social-Media-Plattformen. Schaut auch gerne auch hier bei Fred Carpet noch mal ein bisschen rein und rum. Wie gesagt, mit Antje Zimmermann habe ich zum Beispiel Tore Tanz gerade vor kurzem noch mal besprochen. Das Erstlingswerk von Katrin Gebbe. Also hier gibt es auch noch ein bisschen schöne Sachen zu finden. Und ansonsten, ja, ey, vielen Dank für das bisherige Feedback. Ne? Können wir ja schon mal an dieser Stelle auch noch mal sagen.
Ja,
es ist echt, auf jeden Fall. Es ist echt toll zu lesen oder mitzubekommen. Hier, ich weiß nicht, ob ihr die Jungs kennt, hier die Filmfressen. Der Manu hat mich letztens angeschrieben, auch ein Podcast, die sich mit Filmen auseinandersetzen. Und der hat mich letztens angeschrieben, hat gemeint, ey, ich habe mir Anti-Man angeguckt, voll geil. Also beziehungsweise echt überraschend cooles Ding. Also er hat auch Kritikpunkte.
Da haben wir einige Nachrichten auch bekommen, dass die einige gesehen mittlerweile haben und auch gut fanden.
Ja, also er meint, er hat auch Kritikpunkte so, aber tatsächlich das Ding überhaupt nicht auf der Uhr gehabt und fand er richtig cool. Also das finde ich, das freut einen immer, dass man halt gerade mit diesen Filmen dann doch ein paar Leute erreicht oder halt Leute dann wirklich überrascht sind, dass ja solche Filme an einem vorbeigegangen sind und dann dankbar dafür sind, dass man eben diese Filme aufs Radar gesetzt hat. Und das, vielen Dank dafür. Also das ist dann halt so ein bisschen das, was es dann auch wirklich ausmacht, weswegen man das hier macht.
Mhm. Absolut.
Total, ja.
Cool. Dann sind wir doch am Ende einer Folge, die eigentlich wesentlich kürzer sein sollte und dann doch wieder mal viel länger geworden ist. Aber wir hoffen, ihr hattet trotzdem
Story of our lives.
Oh, jetzt, nee, den bringe ich jetzt nicht. Das wäre jetzt zu sexistisch gegen Tino am Ende. So, vielen Dank, liebe Freunde, die ihr mit mir das Ganze wieder auf die Beine gestellt habt. Vielen Dank an alle Menschen da draußen, die zugehört haben. Und hoffentlich bis zur nächsten Woche bei einer weiteren Folge Genre geschehen. Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.